Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Mayer.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten, die das Leben schreibt. Bei mir ist heute ja der urigste unter den Kabarettisten. Schön, dass du da bist, Bobby. Servus.
Habe dir gehage. Danke für die Einladung.
Wie geht's da?
Sehr gut. Alles tipptopp. Der normale Wahnsinn des Alltags, den wo jeder hat. Aber das bin ich ja gewohnt und das mag ich auch. Und diese Woche ist sehr terminlich voll. Aber das brauche ich auch ein bisschen. Ich bin ja eher nicht der ruhigste Mensch. Und deswegen, also für mich ist das Alltag, für manche andere war das wahrscheinlich Hardcore, weil die Woche ist, glaube ich, wenn ich alles zusammensehe, ist schon eine 100-Stunden-Woche wert das schon.
Aber wie viele Auftritte hast du dann diese Woche?
Drei habe ich diese Woche.
Drei, aber das sind ja dann prinzipiell nur 6 Stunden Arbeit.
Ja, so, das ist immer lustig, wenn man das die Leute erklärt, weil oft, ja, kriegt man einen Haufen Geld für einen Auftritt, für ein paar Stunden Arbeit. Sag, ja, aber so ein Auftrittstag ist ja schon mal also ein 12-Stunden-Tag. Du, sag mal, um 2:30 fange ich an, dass ich mich zusammenrichte, ich dusche mich, ich style mich, wie auch immer, packe mein Kofferl zusammen, drücke noch irgendwas aus, wenn ich was brauche, und dann hocke ich mich ins Auto, dann fahre ich zum Auftritt, da bin ich dann so mei, 4:30 dort, ich möchte immer schon, also weit vorher da sein, da bin ich ein bisschen penibel. Dann helfe ich der Technik oft ein bisschen mit, ich bin ja da ganz normaler, was das betrifft. Und rede mit den Wirtsleuten, mit dem Veranstalter, dann machen wir Soundcheck und 6:30, 7 geht es dann im Backstage. Und dann 8 fängst du an, 3:15 bist fertig, dann hast du Fanshop, Autogramme, 11:30, dann drückst du so Abschlusshalbe, ist noch eine kleine Brotzeit oder was. Dann fährst du 12 Uhr, dann bist du 1:30, 2 daheim, dann gehst du in die Dusche. Und dann bist du dann auf der Couch noch, wo ich kurz runterkomme, bis du ins Bett gehst, ist dann 2:30. Und jetzt, wenn du halt rechnest, von 2:30 bis 2:30, sind 12 Stunden. Natürlich sind das keine 12 Stunden brutale Arbeit. Das ist jetzt kein Grüßbau oder Magerarbeit, aber du bist halt auch nicht daheim auf der Couch. Und jetzt, wenn du halt dann dreimal hast, dann bist du bei 36 Stunden, also 3 Auftritte haben eigentlich schon das Pensum von so einem Industriearbeiter, einem größeren Betrieb. Und jetzt habe ich halt heute diese schönen Arbeiten, das ist ja alles deswegen auch kein Stress. Bei dir zum Beispiel. Morgen muss ich nach Linz, dann muss ich zu einem Lederhosenhersteller, mit dem, wo ich so ein Werbeprojekt mache. Am Mittwoch habe ich dann meinen einzigen freien Tag die Woche. Dann Donnerstag spiele ich, Freitag spiele ich, Samstag spiele ich. Wobei am Mittwoch auf die Nacht werden wir wahrscheinlich einen kleinen Podcast aufnehmen. Man muss das schon alles ein bisschen arrangieren. Aber die Freizeit, wo ich dann habe, die nutze ich natürlich absolut mit meinem Kind, mit der Frau, auch Freunde oder Ehrenamt, Feuerwehr und sowas. Also ich hocke selten auf der Couch. Also
wenn du so schnell rennst, wie du sprichst, bringst du definitiv einige Kilometer zusammen.
Ja, ich bin ja schon sehr viel Kilometer gelaufen in meinem Leben. Aber aktuell
nicht mehr. Triathlon hast du gemacht, oder?
Ja, sowohl als auch. Also ich habe meine narrische Zeit eigentlich, also 2004 meinen ersten Halbmarathon gefinisht. 2005 dann die nächsten, da war ich dann schon mehrere im Jahr. 2006 meinen ersten Marathon, das ist immer mehr geworden. 2010 meinen ersten Half Ironman, gleich mal, also nicht irgendein so ein Dorf-Triathlon, sondern gleich einen Half Ironman gemacht.
Und geschafft?
Gefinisht, ja, mit gebrochenem Finger. Den ersten, der war in Wiesbaden, werde ich nie vergessen, weil da ist eine Radstrecke bergab gegangen. Und du fährst natürlich dann mit dem Rennradl einmal so 70-80 km/h den Berg runter, ne? Wenn man sich das eigentlich vorstellt, du wärst beim Mofa 25 gefahren mit einem Stahlhelm und du fährst beim Radl mit einer zweiten Haut und einem Styroporhelm am Berg runter. Und wenn es die wirft mit 70, so, und vor mir hat es einen geschmissen. Und ich habe halt voll in die Eisen, aber ich habe es halt nicht mehr da bremst. Und du kannst bei 70 auch nicht einen Schlenkerer machen, weil dann fliegst du ja auch ab. Ich habe gehofft und ich habe ihn quasi noch so leicht gestriffen unten am Pedal und dann hat es mich auch geworfen. Und mir hat es, sage ich mal, so mit 30, 35 km/h ungefähr geschmissen und ich bin dann so kopfüber in den Graben reingestürzt. Und dann bin ich da drin gelegen und mir hat es so nicht viel gefallen, aber ich merke, der Daumen in der Rechte, der pumpt. Ich konnte nicht mehr gescheit reden. Oh, der ist brauer. Hundertprozentig.
Ich habe dann noch weitergefahren.
Ich habe noch 15 Kilometer Radl zum gehabt. Ja, und dann bin ich im Ziel meiner damaligen Freundin zum Rad gesagt, wo bleibst denn du? Das ist voll aus der Zeit nochmal, weil sie hat meine Schritte immer gesehen online und auf einmal war ich ein riesen Lucker. Ja, weil ich halt meine Reifen, meine Platten gehabt habe, Reifen gewechselt vor Ort, dann bist du halt wieder aufgesteigst und dann ja, Adrenalin pur. Habe ich noch ausgenutzt, aber dann beim Laufen, du laufst ja dann zum Schluss noch einen Halbmarathon, hat der Finger pumpt und das kann man sich ja vorstellen, wie das, ja. Aber ich hab gesagt, nein, ist mein erster Triathlon, den muss ich jetzt finishen.
Ich hätte beim Reifenwechsel nur noch geheult, weil die Zeit, die du am Anfang gut gemacht hast, und dann steht man dort, man muss den Reifen wechseln, der Finger tut weh, ich hätte mich ehrlich gesagt, gelinde gesagt, am Lecken können,
ich hätte aufgehört. Aber ja, es ist schon so, also ich Ich habe genau einen einzigen, ich habe 5 Ironmans gemacht.
Also die gesamte?
Gesamte, ja. Und einen habe ich nicht gefinisht. Und ich habe auch in jedem Ironman immer einen Platten gefahren. Das ist das absolute Horror-Szenario. Habe ich auch schon gehabt. 2 Platten in einem Rennen. Und nur ein Rennen habe ich wirklich keinen Platten gehabt. Und das war auch gerade das, wo ich dann abbrechen habe müssen beim Radlfahren, weil es mir nicht gut gegangen ist. War eine nasche Zeit. Und dann wirklich 2017 den letzten noch gefinisht. Die Challenge in Rengsburg, die Ironman-Distanz. Ab da Radl weggestellt, nichts mehr gemacht. Und dann halt auch dementsprechend zugenommen. Und ich kann immer noch, also wenn es jetzt sein muss und du darfst mir jetzt sagen, es geht jetzt um irgendwas und ich muss halt jetzt sofort, mit den Schuhen, die ich dabei habe, mit dem Gewand, wo ich habe, einen Halbmarathon laufen, irgendwie bringe ich das hin, weil das der Körper schon noch irgendwie drin hat. Das ist echt so. Aber natürlich, wie es mir dann danach geht, braucht man gar nicht drin. Also, aber das, der Körper hat sich da schon an einiges gewohnt und ich habe da schon Grenzerfahrungen gemacht. Also schwarz vor Augen, kotzt beim Laufen und lauter so, aber du, da lernst du Durchhaltevermögen.
Ich glaube, das Schlimmste ist der Start. Bevor das angeht, wenn ich weiß, okay gut, jetzt erstmal 3,2 Kilometer schwimmen, dann muss ich 180 Kilometer fahren und dann nochmal 40 Kilometer laufen. Wie viel Zeit brauchtest du?
Also mein Bester war, ich wollte unter 13 Stunden sein. Das ist so ein Marken, so zwischen 12 und 13 Stunden. Die peilen viele auch, 12, 13 Stunden. Und mein Bester war eben 12 Stunden 59 in Klagenfurt in Kärnten. Das war auch mein mit Abstand bestes Rennen, mit Abstand auch mein bestes Rennjahr 2014. Und auch danach dann durch einen unglücklichen, im Nachhinein positiven Zufall, auch dann der Einschlag in meinen jetzigen Beruf und alles. Also hat mich sehr geprägt, diese Zeit, muss ich echt sagen.
Da kommen wir gleich drauf. Ich würde gern ganz von vorne anfangen mit deinem Namen. Bobby ist ja nicht dein Geburtsname, du hast ja Robert Ellis.
Ja.
Woher kommt der Bobby?
Erzähl immer gern die Geschichte, weil es auch wirklich wahr ist. Früher hast du halt, wenn die fremd besucht haben, du hast kein WhatsApp gehabt oder sie haben auch nicht angerufen, du hast halt, bist du denen hier und hast an der Haustür gelitten. Und ich habe zwei Nachzügler-Geschwister und mein jüngerer Bruder, der Fabian, der hat, jetzt muss ich schnell überlegen, 11 Jahre auseinander. Genau, und er war so 2 Jahre alt, 2,5 Jahre alt, hat so gerade die ersten Sachen geschmerzt und haben halt meine Freunde heimgekommen und haben an der Haustür gelitten. Mein jüngerer Bruder hat eben aufgemacht mit seinen 2,5 Jahren, ich war in meinem Zimmer hinten und dann haben wir die gefragt, hey, grüß dich, ist der Robert da? Und weil der Robert nicht sagen kann, ist halt hintergelaufen und Poppe Freunde da. So, und dieses Poppy-Freunde da, weil Poppy hat das sagen können, die hat der Startschuss für diesen Namen. Und meine Kumpel, was hat der gesagt? Poppy, ist das der Poppy oder was? Wie es halt dann so läuft. Und ich bin im Nachhinein sehr froh, weil man muss halt auch sagen, ein Spitznamen, wenn es dir du selber einen geben möchtest, das haut meistens nicht hin. Du kriegst halt den durch irgendeinen Zufall, weil du irgendwas gemacht hast, weil irgendwas passiert ist. Also der, wenn irgendeinen richtigen Blödsinn gesagt hätte, dann hätte er jetzt einen richtigen Scheißnamen. Und von dem her, Poppy ist also ein guter Name geworden, Gott sei Dank. Also danke, Fabi.
Nennen dich deine Eltern auch Poppy?
Ja, wenn wir in der Öffentlichkeit sind, schon. Also sie sind auch oft, sie sind auch da stolz auf mich und sind auch oft auf Auftritte dabei. Sie helfen mir auch oft. Meine Mama macht oft einen Fanshop und so. Und dann, der Poppy. Ganz klar, weil mich und der Robert im öffentlichen Raum nur meine Freunde kennen. Und meine Freunde sagen mir auch nicht. Also es sagt keiner Robert. Es hat meine Oma, die ist letztes Jahr gestorben, die hat noch Robert gesagt. Natürlich her irgendwo auf Robert im privaten Raum, ja. Aber in der Öffentlichkeit habe ich noch Robert gesagt, das höre ich oft gar nicht, weil das wie sagt ihnen normal für keiner.
Ja, nein, ist klar. Du redest von daheim. Daheim ist bei dir in der Oberpfalz. Woher genau kommst du?
Also ich stamme aus Alt-Eglofsheim, Landkreis Rengsburg, südlicher Landkreis, meine Gemeinde mit 3.500 Einwohnern. Bin ich aufgewachsen mit 3 Geschwistern, ja, ganz familiär, konservativ, ganz, wie man es halt vom Dorf her kennt.
Katholisch.
Und nein, nicht einmal so. Also meine Eltern waren zwar schon beide katholisch, aber die haben mir und meinen Elternbruder schon auch immer, ich muss in die Kirche gehen, ich habe auch mal kurz ministriert, man muss das machen. War aber immer so, die haben gemerkt, wir haben da keine Lust und sie haben selber uns versucht vorzuleben, haben aber das selber auch nicht so gelebt und das gespannst du irgendwann, dass die Eltern das eigentlich nur machen, dass du halt, mei, du bist halt an Ostern oder so und bist Kommunion oder gefirmt worden, dann, ja okay, das machst halt mit. Für mich war aber eigentlich sehr schnell klar, dass das, mit dem habe ich nicht viel am Hut. Also Religion ist allgemein überhaupt nicht meine. Das. Und deswegen, katholisch würde ich sagen nicht, mit Werten auf jeden Fall erzogen und aufgewachsen, auch mit viel guten Werten, die wo ich auch in der heutigen Zeit finde, dass viele verloren gehen. Und das hat mit mir auch mit Religion nichts zu tun. Weil wenn man die 10 Gebote nimmt, das sind für mich Alltagsregeln, das sollte man einfach befolgen. Und also was wir Etikette, dass man Leute grüßt, dass man Guten Morgen sagt, dass man Dankeschön sagt, dass man dir halt einen Sitz freigibt, wenn du beim Doktor hockst und eine alte Frau kommt, das ist für mich eine Anstandssache. Und so bin ich schon erzogen worden, das gebe ich auch meiner Tochter weiter. Aber meine Tochter zum Beispiel ist nicht getauft worden, das wollte man auch nicht. Viele von meinen Freunden, ja, das kannst du nicht machen, haben gesagt, doch, weil das soll sich das, die kann ja später mal religiös sein, wie es mag. Ich mag ja das nicht in der Richtung jetzt schon vorschießen.
Du sprichst vom Heiraten. Heiratest du dann auch kirchlich?
Nein, wir sind bis jetzt nicht verheiratet. Also ich bin mit meiner Frau seit 2017 zusammen und es ist so, dass wir haben beide nicht religiös und uns war das nie so wichtig. Also früher habe ich immer gesagt, meine Hochzeit wäre immer das krasseste Fest, was es überhaupt gibt. Wenn du dann aber so viel auf der Bühne stehst, willst du das gar nicht mehr. Das ist so, du wirst eher im Lernen wichtiger, sind wir meine Freund, weil einfach die Zeit oft, ich muss mir das schon ein bisschen rausschneiden, das mache ich auch sehr gern, mit Freund und so. Am Wochenende auf Geburtstage, auf Hochzeiten gehe ich auf einen Freund, geht bei mir eigentlich fast nicht. Ich bin immer auf Auftritte, meine Frau ist dann mit der Tochter daheim oder teilweise arbeitet sie auch, die Tochter ist dann bei den Großeltern und dann, wenn man dann Zeit hat unter der Woche für einen Freund, dann genießt man das umso mehr. Mein 40. war eine große Party, war, glaube ich, aber auch die letzte große Party. So groß brauche ich es gar nicht mehr. Weil du hast gar nicht die Zeit und deswegen kirchlich heiraten, haben wir gesagt, machen wir nicht. Wir haben bis jetzt nicht verheiratet, auch nicht standesamtlich. Wir haben alles notariell geschrieben, es passt alles. Unsere Tochter hat auch meinen Namen. Sie wird irgendwann meinen Namen annehmen, aber...
Und wenn es dann mal soweit ist, www.dein-hochzeitsredner.de, ja, ich verheirate alles, auch dich.
Okay.
Ja, das wollte ich nur gesagt haben.
Ich wäre auf jeden Fall auf die zurückgekommen, weil ich glaube, ja, das passt. Es wird bei uns, meine Frau, nicht ein Bammel, das ist das falsche Wort vor der Hochzeit, aber war das nie so wichtig und es muss halt einfach passen und bei uns passt. Weil wenn ich andere anschaue, die verheiratet sind, aber der Alltag überhaupt nicht richtig funktioniert, wir streiten nie, das ist ein Wahnsinn. Also wir sagen das auch selber oft, krass, wir haben ab und zu mal Meinungsverschiedenheit und wir ticken in sehr vielen Sachen sehr gleich. Wir haben gesagt, wir werden irgendwann heiraten, das wird ganz klar sein und dann bist du unser Trauredner, ganz
sehr schön, klar. Sehr schön. Aber kann man mit dir überhaupt streiten? Geht das?
Ja, schon.
Ich glaube auch. Ja. Ich glaube auch, darum wundert es mich, weil ich habe mir schon gedacht, dass im Hause Bobbe der Haussegen schon hin und wieder schief hängt.
Gar nicht.
Weil du ja wirklich schon ein sehr, ich sage jetzt mal, polarisierender Mensch bist.
Ja, also es ist ein bisschen eine negative Eigenschaft. Ich bin sehr impulsiv. Ich platze sehr schnell. Mittlerweile auch nicht mehr so, seit meine Tochter da ist, habe ich das auch ein bisschen besser im Griff. Und auch nach Corona, wo es bei vielen Sachen sagst, was habe ich mir jetzt darüber aufgeregt? Also scheiße, da gibt es ganz andere Probleme. Und das habe ich vor allem während Corona gemerkt, was ich mich da teilweise auch noch aufgeregt habe. Also, du kannst das eh nicht ändern. Lass dich nicht nagisch machen. Und ich gehe also schon immer durchs Leben so, schauen wir, was kommt. Wenn ich sauer wäre, dann habe ich einen Platzer von 2 Minuten. Und vor allem, wenn ich schimpfe meistens auf mich selber, das muss ich auch sagen. Meine Frau, die schüttelt oft bloß den Kopf. Wenn ich was arbeite und das haut nicht so hin, dann wäre ich grantig, dann schmeiße ich das Klump hinten, dann fluche ich alles runter, was geht. Das dauert dann 1-2 Minuten, dann bin ich abgedampft und dann bin ich der normalste Mensch. Und ich bin dann oft so, wenn was wäre, ich gehe dann, weil was ich am Ende dann sagen darf oder machen darf, das ist dann einfach, ich darf dann so Platz und das will ich nicht.
Was hast du eigentlich gelernt?
Ich habe zuerst Spannungsmechaniker Fachrichtung Drehtechnik gelernt.
Also der klassische Weg, Mittelschule, ab in die Lehre, fertig.
Mittelschule heißt jetzt früher was Hauptschule.
Ja.
Da bin ich ja sehr stolz drauf, sage ich wirklich, weil damals war ja das also meine Hauptschule war damals nicht die schlechteste Schulart, aber du bist halt ein bisschen belächelt worden. Mir war das damals wurscht. Ich war sehr fauler Schüler. Absolut fauler Schüler. Ich war nicht dumm. Das muss jetzt einem Nachhinein, das weiß ich auch. Das weiß auch jeder, dass ich nicht dumm bin, aber ich war einfach stinkend faul. Das Lustige ist, dass ich eigentlich jetzt danach, in den Fächern, wo ich so schlecht war, habe ich die meisten Interessen, wie Geografie, Erdkunde damals oder Geschichte, das verschlinge ich bis zu gehen. Da kenne ich mich super aus. Da wenn bei Wer wird Millionär Fragen kommen, da kann ich so viel beantworten. Und ich war einfach damals faul und ich wollt eigentlich Förster werden. Das ist echt wahr, ich wollte Förster. Das war so, wir haben eine Berufsfindungswoche gehabt in der Schule, in der 8. Klasse.
Ja, die hatten wir auch.
Was wolltest du werden oder was?
Bäcker.
Okay.
Ja, ich wollte Bäcker werden, musste aber dann Schreiner lernen und dann Holzbrötchen backen, aber es hat irgendwie auch nicht so funktioniert. Und dann, ja, ist mir nichts anderes übrig geblieben.
Also, Mein Vater ist Bautechniker gewesen und der war auch selbstständig dann die letzten 15 Berufsjahre. Das wollte ich zum Beispiel nie machen. Mein Vater hat auch nie uns Kinder irgendwie aufgetragen, was wir zu machen haben. Und wir vier Kinder, wo wir sind, jeder macht was komplett anders. Es ist wirklich faszinierend. Einer ist Lehrer, andere ist ITler. Meine Schwester ist ZMV, also in der Verwaltung von Zahnarzt und ich im Kabarettist, aber halt auch Handwerk. Ich bin auch handwerklich schon sehr begabt gewesen und ich wollte aber Förster werden, weil ich einfach als kleiner Bub immer gern draußen war mit meinen Freunden. Wir waren nur im Wald. Unser Wald, der war 300 Meter weg vom Haus. Ein riesen Wald. Ich kenne den heute noch in- und auswendig. Wir haben da Holz hergesägt mit dem Babs, einem Fuchsschwanz aus Pressbandl und Kabelstrick haben wir Hütten gebaut. Hasengruben haben wir nachgegraben. Das wirst du dir vorstellen, da haben wir reingegraben, 4-5 Meter unter der Erde. Das, wenn du einstürzt, bist du Maus tot. Das war halt, und das, ich war so gern draußen, bei jedem Wetter. Und dann habe ich gesagt zu meiner Mom, ich möchte Förster werden. Also, kannst du nichts Normales werden? Also, ja. Und dann haben wir sie erkundigt, da ist halt schon so, Förster, die Schule, du musst weg. Und bei mir war klar, ich komme mit 15 aus der Schule, mit 15 dann irgendwo was lernen.
Mag ich nicht.
Und dann das nächste war dann, ich möchte Physiotherapeut werden. Oder Masseur war das damals. Habe ich dann auch ein Praktikum gemacht, eine Woche lang, also von der Schule aus.
Starke Hände hast du ja.
Schon, ja. Und das gefällt mir aber bis heute. Und ich mache ja gern was mit den Händen, dann aber gern. Und es war aber dann der Grund, warum ich es nicht gemacht habe, weil es einfach schlecht bezahlt ist oder war. Dann war mein Steckenpferd noch eine Feuerwehr. Ich gehe zur Feuerwehr. Und das war eigentlich dann der Grund, warum ich einen technischen Beruf gelernt habe. Weil du musst, wenn du zur Feuerwehr gehst, erst einen Beruf erlernen. Kfzler, Elektriker, Mechaniker, irgendwas. Und deswegen habe ich das gelernt. Aber ich bin da nicht zur Feuerwehr, weil mir der Beruf dann so Spaß gemacht hat, Dreher. Und den habe ich auch, bis ich mich selbstständig gemacht, immer ausgeübt. Also ich habe zwar einen Meister dazwischen gemacht, einen Metallbaumeister und so, aber...
Ach, du bist Metallbaumeister? Nein,
Metallbaumeister. Du hast Industriemeister, Fachrichtung Metalltechnik. Das bin ich. Ich habe einen Meister gemacht. Weil ich natürlich an der Maschine stehen, programmieren und drehen, fräsen, ja, bohren, alles. Aber du merkst halt dann auch weiter. Du bist irgendwann an einem Stand, du merkst, naja, die nächsten 35, 40 Jahre, das ist noch so mal, weiß es nicht. Und dann habe ich für die Meisterschule gemalt und dann habe ich das gemacht.
Es hört sich ja sehr stressig an. Einerseits der Sport, die Hobbys, die Freunde, der Beruf. Wie hast du denn das Kabarett für dich entdeckt?
Eigentlich durch einen lustigen Zufall. Ich bin in einem VW-Club engagiert. Also, das war damals Tuning. Alles wirklich wie blöd, Autotuning. Was habe ich da Geld verbraten mit dem, im Nachhinein Blödsinn.
Was hast du gehabt für ein Auto?
Also ich war ein VW-Fan immer schon. Das erste Auto war Golf. Das
mittlerweile fährt ein Opel Blitz. Super. Ja, also von daher.
Das ist eigentlich das Lustige, dass wir VW-Freunde immer noch, uns gibt es immer noch in dem Sinn. Wir haben alles mittlerweile alte Männer, brauchen wir nicht schmerzen. Aber damals Opel. Totale Blödsinn. Ja. Im Nachhinein. Und jetzt lacht man, weil wir beteiligen uns dann an Faschingszüge mit meinem Auto an Opel Blitz. Und vorher war das Schlimmste, wie man es mal jetzt
geht. Also ein ehemaliges, umgebautes Feuerwehrauto mit Asbach-Spender drinnen und Lalulala, wie du immer so schön sagst.
Ja, genau, ein Zapfanlag drin, also ein Bierzapfanlag. Und ja, aber du hast gefragt,
kommen wir zurück zum Thema.
Durch diese VW-Freunde, wir haben eine Weihnachtsfeier gehabt und da bin ich frisch in den Club mit 17 eingetreten. Die Weihnachtsfeier war so, okay, saufen. Es war wurscht, ob das Weihnachtsfeier ist. Und habe ich ein Jahr drauf gesagt, hey, soll ich mal ein paar Gestanzl schreiben? Weil ich habe früher schon gern Gedichte oder so geschrieben, habe ich über die Leute, über die dann schon alle kennt, bis auf VW-Treffen gewesen, auf Veranstaltungen, so Gaudi-Rallys, so Kegelturniere, alles so VW-Freunde. Und dann, okay. Und habe ich Gestanzl geschrieben an Weihnachten. Und habe das als Nikolaus vorgetragen, Nikolaus-Kostüm. Die haben das gefeiert, das war wirklich alles in Reimform und alles bayerisch und über jeden 4, 8, 12, teilweise 16 oder 20 Zeiler dicht und das ist so, Jahr drauf, ganz klar, wieder. So, und ich bin gleichzeitig in der Zeit auch Gerätewart in der Freiwilligen Feuerwehr bei mir im Ort geworden, bin damit auch in die Vorstandschaft gerückt und da war es ähnlich, das erste Weihnachtsfeier von der Feuerwehr, mein Sternl vom Vorstand hat ein Lied gesungen, der Bub vom Kommandanten hat ein Gedicht vorgesagt, einer hat vom Toni Laugerbürgl eine Geschichte vorgelesen und es sind alle so drin gegangen, die so, als junger Bursch, so, wie alt war denn da, 21, sagst, das ist Weihnachtsfeier. Und dann habe ich eben das gewusst, okay, ich habe das schon gemacht, bei den VW-Freunden, lasst mich mal nächstes Jahr das machen. Aber so. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich habe das dann gemacht und habe das dann 12 Jahre gemacht. Und die Weihnachtsfeier ist immer mehr besucht worden. Zum Schluss war das eine Institution. Das war damit auch verbunden. Es dürfen die Leute nur noch zur Weihnachtsfeier kommen, ins Feuerwehr, die vorher in der Kirche waren, weil natürlich die Leute dann auch noch in die Kirche bewegst. Und da waren wirklich, das Feuerwehr war rappelvoll. Und das war eigentlich so meine ersten Kabarett-Erfahrungen. Natürlich aus diesen Punkten hast du dann noch gefunden, hey, ich schreibe für Geburtstage, runde Geburtstage, wenn Freunde haben oder wenn Bekannte haben, schreibe immer Gstanzl. Hab die immer vortragen. Irgendwann, okay, erzählst du mal eine Gaudi-Geschichte. Hab ich eine Gaudi-Geschichte geschrieben. Und so ist das alles entstanden eigentlich.
Wir haben uns ja kennengelernt bei der Witzemeisterschaft. Das war, glaube ich, 2012. Das war eine Zeit bei dir, wo du noch als Dreher gearbeitet hast.
Genau.
Du warst sportmäßig unterwegs, feuerwehrmäßig unterwegs. Wie war damals da schon das Kabarett?
Es war halt so, also ich habe eben Geschichten geschrieben und Gstanzl geschrieben und sowas und das war halt, muss ich noch kurz anmerken, ich bin immer mehr dann aufgrund dieser Auftritte in der Feuerwehr, dann haben mich die bei dem Geburtstag gesehen, auf der Hochzeit haben sie mich dann gesehen, immer habe ich was gemacht, Brautempfehlung oder irgendeine Einlage und ich habe das immer von mir aus gemacht, immer was Eigenes geschrieben und alles und das ist halt immer mehr geworden und 2010, 11 war es dann schon so, meine damalige Freundin hat schon gesagt, ja, das ist schon auch intensiv, weil ich einmal im Wochenende eigentlich so einen Kurzauftritt gehabt habe. Da hast du ein bisschen Knutscherl verdient und immer mehr und immer mehr. Und ich habe aber zu der Zeit schon Kabarettveranstaltungen gemacht, auch mit den VW-Freunden zusammen. Und das hat sich oft nicht so gerechnet. Da haben wir so der Bertel und ich oder solche Leute geholt. Und dann habe ich das übernommen und habe mich da immer mehr. Und natürlich hast du dann das Hintergrundwissen schon, wie läuft das ab mit der Technik, wie schauen die Verträge aus. Und ja, und dann war eben das, ich habe dann schon auf der Bühne stehen können, das habe ich zu der Zeit dann schon kennen für so Auftritte und dann habe ich eben das mitgekriegt mit der Witzemeisterschaft und habe ich dann auch mitgekriegt und da habe ich dann schon ein bisschen Blut geleckt, das muss ich ja ganz klar sagen. Und habe da ja auch einen Helmut A. Binzer kennengelernt, der war dann auch beim Auftritt bei uns und dann hat er, den habe ich dann auch wieder kennt, ich habe ihn kennt und so und das war so, hey, was der macht, das glaube ich, kann ich aber auch auf der Bühne. Also das war dann schon ein bisschen so ein Startschuss.
Und dann kommt der Kabarettpreis, dann kam das erste eigene Programm.
Ja.
Und dann, wenn es läuft, dann läuft es.
Ja, aber man muss zum ersten Programm noch was sagen, weil ich habe Material gehabt ohne Ende. Ich habe aber noch kein Programm gehabt. Und 2014, wo ich vorher erzählt habe, das tolle Sportjahr, nach dem Ironman in Klagenfurt, wo ich so toll gefinisht habe, bin ich 2 Tage später zum Klettern gegangen, wo jeder Muskelkater ohne Ende hat. Aber ich war wirklich top vorbereitet, top trainiert. Und ich habe halt, ich bin jetzt der Größte, mir kann keiner mehr was tun. Bin ohne Sicherung Klettersteig gegangen und so weiter und bin ja schon mal gegangen, falls ja nichts. Ne? Ich war voll und gerne in die Berge unterwegs und bin abgestürzt aus 5,5 Meter auf einen blanken Fels und habe mir dabei einen Fuß gebrochen. War allein unterwegs, es war schon später Nachmittag, ich habe noch 30 Meter zum Gipfel gehabt und dann so, habe ich mir den Fuß gebrochen. Ich bin auch in eine kleine Wasserpfütze reingefallen, da war ein Felsvorsprung, Gott sei Dank war ein Felsvorsprung, sonst war ich hingewiesen, also war ich nicht da halt. Und ich habe schon 3-mal beinahe tot gehabt, muss ich auch sagen. Also einmal das, dann eben das erste Auto, wo ich zusammengekommen habe, ganz schwerer Autounfall eigentlich, aber ich bin fast unfallfrei ausgestiegen, weil ich halt das Auto mit Käfig und allem und Sportsitze und Schrotgurte gebaut habe, das haben eigentlich mein Leben gesichert. Also im Nachhinein. Und eben nach diesem Unfall bin ich noch 30 Meter bergauf geklettert, weil ich habe gesagt, ich kann nicht mehr runtersteigen und ich habe jetzt noch 5 Minuten, bis der Fuß richtig zumacht, weil der ist gebrochen, das weiß ich. Und dann bin ich im Adrenalinschub noch die 30 Meter raufgeklettert und habe dann den Bergweg, wo ich normal eine Stunde runter brauche, für 3 Stunden brauche, bin im Finstern unten am Auto gekommen. Keine Menschenseele habe ich getroffen, Handy kaputt, weil eben das nass geworden ist. Damals waren es noch nicht wasserdicht, die Handys. Und dann bin ich mit dem Auto von Österreich in der Nacht nach Hause gefahren. Ich bin ins Krankenhaus mit dem Bruch am Fuß.
Weil das ist ja eigentlich verrückt.
Ja, ich habe halt, das war Gott sei Dank der linke Fuß, Automatik gehabt, also ich habe eine Kuppe gebraucht, es ist dann schon gegangen, aber ich habe gesagt, bevor wir jetzt in Österreich irgendwo in der Nacht, dann polpen wir die da, als Riesenstress und bin dann angefangen. Und dann bin ich aber eben mit dem Bruch am Fuß im Garten gelegen und ja, was tust du jetzt? Im Hochsommer, ich als Sportler, mit dem Bruch am Fuß komme ich nicht rein, jetzt schreibst du ein Kabarettprogramm. Und das war eigentlich dann der Startschuss. Und da Plakate gemacht, Titel war klar, zack, und dann auf die Bühne. Und ich habe dann sehr viele Fans gehabt für die Kurzauftritte. Aber was ich dann gemacht habe, war ja eigentlich was ganz was anderes. Kabarett direkt, ein Programm. Und das ist aber dann so durch die Decken gegangen, auch mit meiner Kunstfigur dann. Deswegen auch das Feuerwehrauto und alles mit dem Brandlhuber Muck, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Fackelberg. Das ist auch entstanden, diese Kunstfigur, weil ich die einfach durch die ganzen Feuerwehrgeschichten, was ich geschrieben habe, diese Gestanzel, habe ich einfach so viel Material gehabt und da hat man was zusammengefieselt, ein bisschen was dazu erfunden.
Ach, den Brandlhuber Muck gab es schon vor der Zeit, wo du praktisch bei den Feuerwehren aufgetreten bist.
Ja, also bei meiner Heimatfeuerwehr damals, da habe ich als Nikolaus aufgetreten und ich habe den dann einmal im Fasching hab ich so gespielt und wir haben halt die alten Feuerwehrgewand und die alten roten Helme auf dem Dachboden gehabt und haben halt das einmal zum Fasching ausgeliehen und habe das angezogen gehabt. Aber noch ohne die närrische Brüllen und mein. Und ich habe gesagt, ich möchte so eine Kunstfigur machen. Und dann war klar, ich ziehe diesen roten Helm auf. Und das gemacht habe ich das damals noch ausgeliehen von meiner Feuerwehr. Und habe halt diverse Geschichten aus dieser Zeit halt viel natürlich erfunden. Aber so ist der entstanden. Und dass der so durch Decken geht. Ich habe mir dann wirklich einen eigenen roten Helm gekauft, eigenes gewandt, weil ich wollte es dann nicht leihweise haben. Da, und habe halt damals in die Geschichte einen Opel Blitz eingebaut. Und dann war das klar im Nachhinein, wie das so durch Decken geht, ich muss jetzt auch einen Opel Blitz kaufen.
Den hast du dir gekauft. Was heißt für dich durch die Decke gehen?
Also ich habe angefangen, ich habe damit gerechnet, dass ich so wie kleine Kabarettisten, die ich damals ja auch schon ein bisschen kennt habe, so spiele so mal für 30 Leute, mal für 50 Leute, vielleicht einmal ein 100er Saal. Und dann habe ich ein Video gepostet von diesem Brandlhuber Muck. Und das war das Osterhasen-Video.
Ah, wo sie da im Internet den Suchaktion und genau. Dann haben sie den Osterhasen gefunden.
Das muss ich kurz sagen, weil dieses Video ist auf echt gemacht. Wir haben ja damals, ich habe das gewandert, meine depperte Brüllen. Ich wollte jetzt ein Faschingsbrillen, sondern ich wollte, dass das echt ausschaut, mit so ganz dicke Gläsern. Bei eBay ersteigert habe ich eingegeben, werde ich nie vergessen, alte Brille, dicke Gläser. Für 1 Euro diese Brille ersteigert.
Ah, tatsächlich?
Ist wirklich wahr. Ist mittlerweile nicht mehr die Originalbrille, weil die ist irgendwann, ist immer das Glaslasser gefallen, weil die Brille noch kaputt gegangen ist. Dann bin ich zum Optiker, das muss ich nicht sagen, weil es so lustig ist. Und habe gesagt, ey, ich brauche für diese Kunstfigur diese Brille 5-mal. Einmal im Tourkoffer, einmal daheim für Videodreh, im Feuerwehrauto und so weiter. Und dann hat er gesagt, meine liebe Frau, was ist denn das für ein Brüllen? Was haben denn sie für Stärken? So, überhaupt keine Stärken. Ja, um Gottes Willen. Die hat 8,4 Dioptrien gehabt, die Brille. Und einen, ich weiß nicht mehr, einen Hohlschliffer, wie man das sagt. Das heißt, der Mensch, der diese Brille hat, hat leicht geschirgelt. Und diese Brille hat das ausgeliehen. Jetzt, wenn ich die aufsehe, die Stärken, hat er gesagt, wenn sie es nicht lange auffasst, kann das Gehirn noch verarbeiten. Aber diesen Hohlschliff, diese Schrägstellung oder Fehlstellung der Augen, das kann halt auch schädigend sein. Und deswegen hat er gesagt, bitte nicht länger wie eine halbe Stunde oder so aufziehen. Und deswegen ist er immer genau 2-mal so eine Viertelstunde, 10 Minuten im Programm.
Ach, deswegen wegen der Schädigung, nicht, dass doch was,
ja,
passiert.
Ja, ich muss mittlerweile sagen, ich habe mich an die Brille gewohnt. Und diese Brille, die wir jetzt gebaut haben, er hat gesagt, er kann mir die nicht so bauen. Also den Hohlschliff lässt er sowieso jetzt weg. Deswegen geht es jetzt auch besser. Und ich hatte auch bloß so 5,5 Dioptrien. Weil ich gesagt, nein, auch wenn ihm das hat überhaupt nicht passt im Optiker, habe ich gesagt, nein, dann geht es zum anderen, habe ich gesagt. Mir ist das wurscht, ich brauche 5-mal diese Brille. Und seitdem habe ich die Brille. Und wie gesagt, diese Figur, ich habe dann das Video gemacht. Wir haben das auf YouTube hochgeladen und am nächsten Tag schreiben mir Vormittag die ersten Leute auf WhatsApp, teilweise eine SMS, damals war das auch noch ein bisschen so, das war 2015. Alter, was geht denn ab? Ich kriege gerade über WhatsApp-Gruppen das Video von dir und das war vor mir, ich habe halt ausgeschlafen, das war irgendwann, weiß nicht, Wochenende oder was. Dann schreibe ich auf YouTube ein, ich weiß nicht mehr, was das, aber über Nacht waren das, glaube ich, 30.000 oder 40.000 Klicks. Das ist komplett verrückt. Und jetzt war aber das so echt gemacht, das war ein Interview, ein Vermisstensuchen zum Schluss, circa ein Osterhasen aus, jetzt haben wir noch gefunden.
Ja.
Und im Hintergrund hörst du eine Reporterstimme und Blaulicht und alles, das haben wir so gestylt. Und es hat wirklich Like, wir haben gesagt, das ist echt. Und da sind Kommentare gekommen, einen kann ich mich besonders erinnern, da hat er darunter geschrieben, wie kann ein Bürgermeister der Gemeinde solch einen Kommandanten berufen? Die haben wirklich teilweise, und das ist deutschlandweit überall, und teilweise auch beschimpft worden, ganz extrem, weil Leute gemeint haben, ich verarsche die Feuerwehr und ich habe überhaupt keine Ahnung, was das alles heißt. Dabei bin ich ja durch und durch Feuerwehr, über Feuerwehr, Black gesagt, freiwillige Feuerwehr, aber bin ein Zugführer und alles, also Artenschutzgeräteträger, Maschinistgeräte, war Brandschutzbeauftragter, ich bin so viel Zeug, ABC-Schutz habe ich gemacht.
Aber es ist doch natürlich ein Fünkchen Wahrheit dran.
Immer.
Du zeigst ja vielen Feuerwehren den Spiegel auf und sagst damit, hey, Leute, solche Leute laufen bei uns rum.
Es ist vor allem, also diese Figur mit den gelben Gummistiefeln, ich habe immer einen Schuh heraus und einen Tosen drin. Warum gelbe Gummistiefel? Es ist auch auf einem VW-Treffen was passiert. Wir waren da auf einem Zeltplatz, der war in so einem Senken drin im Passauer Land. Da hat es gerängt, kann man sich vorstellen, die ganze Wiesn ist geschwommen, es ist uns fast das Wasser in die Autos. Wir haben im Zelt nicht schlafen können und die Veranstalter, der VW-Club, der war am Boden zerstört, weil sie jetzt drauf zahlen und alles, weil keiner kommt. Und da haben überall Sirene gegangen und dann kommt eine Feuerwehr mit einem Bulldog und einem Feuerwehranhänger und der Kommandant geht in die Bar. Wir waren alle barfuß in der Bar wegen der Letten und haben einfach nur gesoffen. Und dann kommt der Feuerwehrkommandant, einer gelbe Gummistiefel, einer drin, genauso wie es immer, und hat an der Bar 8 Rüscherl bestellt. Und ich so, hey, Feuerwehr, 8 Rüscherl. Wieso 8 Rüscherl? Ja, wir haben 8 Leute. Und ich so, ja, sauft sie. Ja, wir haben einen Bulldog mit Hänger da. Du meinst, dass uns so einer aufhält. Das war wirklich so. Und das haben wir so gefeiert. Und dann spiele ich diese Kunstfigur das erste Mal im Kabarett Premierenabend und mein Kumpel, wo damals am VW-Treffen dabei war, schaut mich dann nachher, hey Poppe, das war doch der eine Kommandant. Da. Und so, ja. Und jetzt kommt das Oberlustige, ich habe 2016 dann da unten den nicht gespielt. Da kommen drei Leute her und sagen, hey Poppe, weißt du, lange, wir haben damals einen Kommandanten gehabt, der ist genauso dahergekommen wie du. Ja. Dann hat sich ausgeschaut, dass das der Kommandant war. Der ist dann auch in eine Veranstaltung gekommen und wir haben uns dann auch unterhalten. Also das ist alles, und das waren halt
auch war er dir böse? War
null. Der hat gelacht hat der. Und was halt dieses Video dann bewirkt hat, ich habe noch zwei Zweite gemacht, eine Beerdigung. Absolut schwarzester Humor. Also wirklich die unterste Schiene. Aber ich habe gesagt, das zieht jetzt durch. Da, wo ich am Grab stehe und den Toten beschimpfe, weil er schlechte Pizza gemacht hat.
Ja, ja.
Und das ist, auch gesagt, das zieht jetzt durch. Entweder wir tanzen jetzt komplett durch und dann ist das Thema Brandloper Muck gestorben. Oder sie feiern das, weil sie merken, wie dumm und blöd das ist. Und dann machen wir weiter. Und das ist das zweite Ei drin. Und seitdem gibt es ja mittlerweile über 100 Videos. Also, und mittlerweile kapieren sie alle. Aber ich bin auch schon im russischen Fernsehen mit dem Brandloper.
Ah, tatsächlich? Mhm.
Der Nachbar von meinen Eltern, die sind aus Russland, die sind halt vor 15 Jahren ausgewandert. Total nette Leute, um Gottes Willen. Und der hat gesagt, hey, Poppe, habe ich dich im russischen Fernsehen gesehen? Ne? Also, was? Mich? Mit dem Kabarett? Nein, mit Feuerwehr. Geil. Also, im Russischen bitte lächeln. Ich habe ein Video gehabt, da brauchst du keinen Ton. Das war selbsterklärend. Und zwar haben wir also der Einsatzbefehl war, der Gustl ist ins Wasser gestürzt, der sauft ab.
Ja, der Augustiner.
Und dann haben wir einen Augustinerkasten ausgezogen. Und ja. diesen Blödsinn haben sie, also genommen, wenn wir den ausgezogen aus dem gefrorenen Bach, der ist eingebrochen, so, und dann haben wir mit dem Hackel den Bach, ich spring da rein, tauche da rein, zieh den Kasten raus und gefahren war ja mit Neoprenanzug und einem Feuerwehr gewandt, lauter so Plätze. Und das hat sie im russischen Fernsehen gebracht. Und es war auch Thema in der Feuerwehrschule, diese Art und Weise. Öffentlichkeitsarbeit ein Jahr im Unterricht, Leiter einer Feuerwehr, war das Unterrichtsstoff.
Auch tatsächlich wurden diese Videos gezeigt.
Und dann ist darüber diskutiert worden, ob das fördernd ist oder negativ ist. Weil es war halt also, dass manche das nicht erpackt haben. Auch heute nicht. Manche, mittlerweile ist die Figur einfach so bekannt, dass die meisten wissen, um was das geht. Und ich halte ja der Feuerwehr ein bisschen einen Spiegel vor. Weil wenn dann, es geht mir immer nur leid, das was du magst, du stellst uns einen Saufwein da, sagt stimmt, wenn man am Sonntag im Feuerwehr von der Weih geht zum Gründungsfest, da sind alle nüchtern. Und dann schauen wir die oft an, so, siehst du das? Das ist alles eine Gaudi. Und ich mache auch explizit an 70er-Jahr-Feuerwehr, weil damals, also meine ersten Einsätze, da waren schon alle Sachen dabei, da haben sie teilweise wirklich einen Psyche ausgeguckt. Das war halt so.
Wo kann man sich die Videos jetzt anschauen? Ich muss nur in YouTube Muck Brandlhuber eingehen. Muck
Feuerwehr Fackelberg mit CK oder Muck Brandlhuber. Der Name und die Ortschaft Fackelberg, alles. Mein erstes Programm hat Fackelfotzen geheißen. Ich habe nie gewusst, dass das einmal alles so wird. Ich dachte, ja, Fackelfotzen, das brauchen wir irgendeine fiktive Ortschaft. Fackelhausen, Fackelkofen, Fackelberg. Berg ist bayerisch. Dann hat es ein Like gegeben, die googeln dann das. Ne? Wo ist diese Ortschaft? Weil ich habe Logos gehabt, Tafel, Feuerwehrauto. Es waren immer nur Leute, dass das wirklich gibt. Und wenn man dann, es hat Like gegeben, wir haben Videos gedreht, wo man im Hintergrund halt irgendwelche Ortschaften sieht oder so. Und dann haben die das auf Google mit Maps gesucht und haben gehofft, dass sie dann endlich rausfinden, wo diese Ortschaft ist. Und also komplett strange. Also Wahnsinn, was da alles passiert ist dann.
Wirst du dann auch hin und wieder als Muck Brandlhuber gebucht? Und man sagt, schau doch einmal vorbei als Muck Brandlhuber.
Ja, immer wieder.
Hast du das gemacht?
Ja, aber ich verbinde es immer mit, ich fange als Poppy an und mache dann einen Muck.
Ah.
Weil ich will, dass die Leute, also es war ja dann auch, das war ein bisschen ein Problem. Der Muck ist so bekannt worden. So, und dann, das haben wir vorher noch angeschnitten, das Thema. Auf einmal habe ich den 50 Leute gehabt, so 300 Leute. 250 Leute, 500 Leute, weil die ganzen Feuerwehren alle gekommen sind und haben alle gemeint, hey, und dann waren sie natürlich nicht enttäuscht, aber manche haben gemeint, die machen nur die Muck. Der Poppe ist der Muck und der tritt, der macht, stellt sich kurz vor als Poppe und dann zieht sich um und dann macht er nur einen Muck Brandlöber. Aber ich mag mich nicht eineinhalb Stunden als Psyche Deppen auf Bühne stellen. Deswegen ist der zweimal in jedem Programm immer drin, in jeder Hälfte einmal. Und dann sind die Feuerwehrler bedient. Es gelangt dann auch, weil irgendwann ist der Blödsinn auch zu viel.
Hattest du dann praktisch diese Phase, wo viele Kabarettisten haben, dass sie vor leerem Haus spielen, hattest du gar nicht?
Nein, aber es gibt schon einen Auftritt, der wo man ein bisschen in Erinnerung, also eigentlich zwei, ist immer das Schlimmste als Kabarettist, ist entweder einmal das komplette Desinteresse des Publikums, also dass die gelangweilt sind, dass die gehen, dass die nicht klatschen, das habe ich einmal gehabt. Und wenn du vor einem fast leeren Saal spielst. Wenn es ein kleiner Saal ist, wo Blick sagt, 100 Leute passen und da hocken 20 Leute drin, das kann man nur irgendwie kompensieren. Aber wir haben halt eigentlich nie Säle unter 100 Fuß Leute. Und wenn dann 20 Leute drin hocken, dann ist das verloren. Das habe ich auch einmal gehabt.
Ja, was machst du da?
Ich bin dann schon so professionell, das möchte ich auch wirklich sagen. Man merkt es mir nicht wirklich. Und mein Techniker sagt ab und zu, ja, hat man da schon gekannt, dass jetzt da, ja, jetzt haben wir es lange nicht mehr gehabt, aber nicht grantig bist, aber innerlich, warum? Ne? Aber ich spüle dann schon, einfach zwei Leute spüle ich normal nicht, also muss ich auch sagen. Aber wenn du zu einer Veranstaltung auch heute noch hast, du mal vielleicht mit 50 Leuten, das ziehen wir dann, da verdiene ich nichts, das ziehen wir dann trotzdem durch, weil ich sage, da kennen die 50 Leute nichts dafür, dass die anderen 100 Leute nicht kommen. Aber das Schlimmste war eigentlich, ich habe damals in München gespielt, im Vereinsheim. Und das ist eine ganz kleine Bühne eigentlich. Man, im Fernsehen schaut das gar nicht so klar aus, aber das ist, also der Raum hat vielleicht 50 Quadratmeter. Also das ist ein ganz kleine Glitschen und da passen 30 Leute rein. Und das ist halt Münchner Kabarett, so in Schwabing. Nee.
Und dann kommt der Bobby.
Und dann kippt die Lederhosen quetschen. Und stellen wir auf, ich habe einen Muck gemacht. Und also beim ersten Little haben sie mich schon angeschaut wie ein Fragezeichen. Und dann mache ich einen Muck. Ich gewusst, Steckenpferd. Ein Minger, ein Muck interessiert keine Sau. Die, wo im Freimann oder Schwabing wohnen, die haben auch keinen Bezug zur Freiwilligen Feuerwehr. Bei denen, wenn es brennt, dann rufen sie an, was war, und dann kommt die Berufsfeuerwehr, weil die kennen das nicht. Und dann mache ich so einen Dorffeuerwehr, die haben überhaupt nicht gewusst, was los ist. Und dann haben sie die teilweise unterhalten, haben teilweise rausgegangen zum Rauchen. Und das war, ich habe eine halbe Stunde gespielt, das war so eine Mixed-Show, jede halbe Stunde, vier Leute. Und da war ich so genervt danach. Von mir, weil ich halt überhaupt nicht die Leute erreicht habe.
Sagst du dann, dass der Bobby auf dem Land besser funktioniert als in der Stadt?
Auf jeden Fall, ja.
Also ist München für dich jetzt ein rotes Tuch?
Nein, gar nicht. Ich spiele dreimal meistens in Minger, immer im Schlachthof. Ist auch was Besonderes, da fahren Leute auch vom Land ein. Da kommen sie von Erding und von Feldmaching und von Dachau, überall fahren sie einer, von Holzkirchen, von Mirschbach. Und dann ist das auch wieder ländlich geprägt. Ich bin halt der Festzeitmensch, ne? Also,
es gehen ja immer weniger Kabarettisten ins Bierzelt. Du liebst Bierzeit.
Bei mir ist es anders.
Tatsächlich.
Das kennen viele nicht. Ich kenne das Problem. Ich habe ja mit vielen Kollegen zum Tun. Und das ist eigentlich so, ja, Zelte, mir taugt das. Viele haben halt ein Programm drin. Die haben das einstudiert von A bis Z. Jeder Hustler, jeder Keicherer ist alles einstudiert. Ich gar nicht. Ich meine, du kennst mich ja auch auf der Ich haue immer wieder mal einen Schmäh aus, der überhaupt nicht geplant ist. Mal wieder ein neuer Witz. Du musst natürlich mit den Psyfern auch umgehen können. Ich bin sehr spontan durch eben damals ein bisschen Hochzeitslader, so gestanzelt, gesungen, ja auch, so ganz klar halt. Und ich habe immer ausdeihen können. Und wenn du einen blöden Spruch auflässt, dann kommt einer zurück. Und das kennen viele nicht. Viele haben dann total nervös. Dann ist natürlich auch sehr hell im Bierzelt, weil die Sonne noch scheint. Kennen auch viele nicht.
Die Masse im Bierzelt ist doch unberechenbar. Die Leute sitzen sich gegenüber, sprechen miteinander. In einem Theatersaal oder in einem Festsaal habe ich die Aufmerksamkeit des Publikums zu 100% bei mir.
Also ist genau das, was ich nicht spielen will. Ist genau, bei mir ist genau so, dass ich...
Aber du hast ja immer einen Unruhepegel drin, ist ja...
Nein, den bringe ich schon, das bringe ich schon nieder. Also ja. Das ist... Du hast mich auch schon im...
Ja, du bist eine Dampfwalze. Ich nenne dich eine Dampfwalze, weil du so... Ich
unterschlag dich.
Ja, ist so. Das ist tatsächlich so.
Ich bin auch einer, ich bin oft schon in Stadthallen gebucht worden. Spiele ich gar nicht mehr. Ab und zu geht es nicht anders, wenn du gewisse Locations hast und du brauchst eine gewisse Größenart. Aber das bin ich gar nicht. Diese Reihenbestuhlung ist auch nicht mein Fall. Ich mag... ab und zu geht es nicht anders, aber mir ist es tausendmal lieber, wenn eine normale Tischbestuhlung ist. Die Leute können davon noch essen, können einer Glasl abstellen, nicht einen Piccolo-Flascherl und Püssflascherl zwischen Stühl, wo dann jede Minute gefühlt eins umfällt. Und dieses Steril in der Stadt, und dann komme halt ich daher, Also so Kurzauftritte, wie so Prunksitzung, wo ich mittlerweile sehr viel spiele im Frühjahr, das sind alles Stadthallen, ganz klar. Aber das ist auch anders Ding, da ist Fasching, da ist Karneval. Aber dieses normale Stadthallenpublikum, das ist, also mir ist das anders lieber.
Also es ging steil bergauf. Wann hast du für dich entschieden, hey, meinen Dreher, den gebe ich auf, ich mache nur noch Kabarett?
Also ich war so 2015 ist mein erstes Programm gekommen, habe ich alles ein bisschen überrascht, nicht überholt. Ich habe das total genossen, aber da war es schon so, du musst halt schauen, wie du deinen Alltag bewältigst, weil du arbeitest Schicht in einem Betrieb.
Sicheres Einkommen.
Absolut, auch einen guten Job. Ich war da also vom Lohn her echt sehr hoch angesetzt, weil ich da auch, ich war da Gruppenleiter und sowas, also alles gut. Es war halt schon so, du hast am Freitag Spätschicht gemacht, dann hast du aber eigentlich einen Auftritt spielen müssen am Freitag auf die Nacht. Alles, was hast du gemacht, du hast mit dem Kollegen tauscht. So hast du am Donnerstag, weil du die Woche Spätschicht gehabt hast, Donnerstag Spätschicht gehabt, am Freitag dann Frühschicht. Hättest du nicht dürfen, weil du musst da eine gewisse Ruhezeit dazwischen haben. Haben sie oft die Augen zugedruckt. So, dann, und ich habe später angefangen, da ist eine Maschine zwei Stunden gestanden, dann habe ich das am Samstag reingearbeitet. Jetzt musst du dir vorstellen, ich habe am Donnerstag Spätschicht gemacht, Freitag Frühschicht, nicht viel geschlafen. Freitag spüle ich, komme um 1:30 heim, fahre am Samstag wieder in die Arbeit, weil ich muss ja die Stunden reinholen. Habe dann da gearbeitet, war aber eigentlich körperlich ein bisschen durch, habe am Samstag auf die Nacht wieder gespült. Dann schlafst du am ganzen Sonntag, am Ende hast du dann eine Woche auf Nachtschicht, gehst am Sonntag auf die Nacht wieder in Nachtschicht. Also es war körperlich kein Raub. Ich kann meinen Körper schon mal so tun, das weiß ich aus meinen Sportzeiten noch, aber ich habe schon gemerkt, das wird jetzt so geht es nicht weiter. Entweder ich fahre die Auftritte jetzt runter oder ich muss eben aufhören oder ich muss kürzer treten. Und dann war die erste Idee, ich liebe meinen Job, ich möchte eine 4-Tages-Woche. Ich wollte kürzer treten, aber es ist nicht gegangen, weil sie sagen, sie können nicht einen Tag die Maschine stehen lassen, weil ich am Freitag jetzt nicht mehr arbeiten möchte. Okay, ich kann in eine andere Abteilung wechseln und an der Maischicht arbeiten. Das darf funktionieren. Aber das wollte ich halt nicht, meine Kollegen und alles. Und dann habe ich gesagt, ich muss auch mein Programm schreiben, ich habe eigentlich überhaupt keine Zeit, mein neues Programm, das muss ja dann auch besser werden, das erste, weil das ist ja irgendwo das Damoklesschwert hinter einem. Und dann hat man mit Betriebsrat geht und Sabbatical. Ein halbes Jahr Auszeit haben wir dann genommen und dann war eigentlich klar, ich komme dann einem halben Jahr wieder, dann werde ich in die andere Abteilung gehen oder ich werde einfach meine Auftritte zurückfahren. Was ich aber in dem halben Jahr gemacht habe, ich bin Bergstein gegangen wie ein Blöder, ganz viel in der Natur, ich bin ein absoluter Naturmensch, was das betrifft und habe viel nachdenken können und habe währenddessen mein neues Programm geschrieben. War dann auch mal 3 Tage, bin ich auf Dubai geflogen, einfach mal Stadt geschaut, einfach immer. Und das haben wir so gut da. Und ich bin halt absolut zurechtgekommen. Ich habe gemerkt, ich schreibe Montag, Dienstag Programm, mache ein bisschen Büro. Freitag, Samstag trete ich auf. Sonntag auch wieder ein bisschen Büro, dass ich das vom Wochenende verarbeite. Und dann bin ich in der Arbeit und habe halt überlegt, wie mache ich jetzt das? Und dann haben sie halt die Stelle, was wir eigentlich gemeint haben, dass wir geben in der anderen Abteilung. Die haben es dann wegrationalisiert während der Zeit, wo ich weg war. Jetzt hätten sie mir wieder andere gegeben. Und da wollte er überhaupt nicht hin. Dann habe ich gesagt, das freut mich so, dass man es so leicht macht, sie kündig.
Aber es hat ja auch mit einer finanziellen Sicherheit zu tun. Ich denke, dass damals noch nicht ganz so rosig war. Dass
doch, war schon.
Also für dich war es klar, aber trotzdem, es kann ja von heute auf morgen vorbei sein.
Ja. Also wenn
diese Sicherheit fehlt.
Ja, ganz klar. Wenn das jetzt passiert wäre während Corona oder kurz vor Corona, da die 100%ig das nicht hauptberuflich machen. Ganz klar.
Hattest du damals keine Angst?
Nein, ich bin überhaupt kein ängstlicher Mensch. Ich bin immer schon einer, nicht mit dem Kopf durch die Wand, das nicht, aber ich bin einer, ich kriege das oft, das finde ich so schlimm. Ich muss das echt einmal sagen, ich finde das so schlimm an alle da draußen, die das vielleicht anhören. Was ich Freund habe, die wo sagen, mein hätte ich damals, mein wage doch, das wollte ich immer schon mal. Also mach's halt dann. Ja, man den 5 Jahre, mein, ich hätte eigentlich den Beruf machen wollen oder eigentlich wollte ich mal wegziehen, ich wollte mir mal was anschauen oder mach halt einfach.
Also war der Punkt, wo du sagtest, jawohl, jetzt habe ich es geschafft als Kabarettist, war der da zu der Zeit schon da oder kam der noch?
Nein, der ist schon gekommen dann, also der war zu dem Zeitpunkt nicht da. Für mich war ganz klar, ey, ich bin Meister, ich habe eine super Vita vom Berufsbild her. Wenn das jetzt nicht funktioniert, ich kann jederzeit wieder, ich schreibe eine Bewerbung und habe den Platz. Meine Mama hat sich schon ein bisschen, sie weiß nicht recht, und so einen guten Job aufgeben, so sicher
mit Betriebsrente. Das war meine nächste Frage, das ist ja...
Mein Vater hat immer schon gesagt, tu das zu jedem Kind. Macht das, was euch Spaß macht, was euch glücklich macht. Mir liegen manchmal keine Steine im Weg. Und da bin ich mir total dankbar, mein Papa, dass der da so tickt, weil da kenne ich ganz andere Väter, die dann mit dem Sohn zerstritten sind, weil der jetzt einen Hof nicht übernimmt oder was weiß ich. Weil ich sage, das hat es bei mir alles gegeben. Der hat gesagt, mach das, was du willst. Aber meine Mama ist dann auf einen Auftritt mitgefahren, hat dann Fanshop gemacht und da waren 350 Leute und die haben das gefeiert, die haben eingekauft, die hat grödelt bis zum Gedicht mehr. Und dann war es beim Abrechnen dabei im Backstage. Und dann ist er nachher gegangen, was hast du da heute verdient? Also ja, hast du da mitgekriegt? Ja, da brauchst du nicht mehr arbeiten. Also ja. Deswegen sage ich, meine Mama hat dann mitgekriegt, dass das sehr wohl funktionieren kann und funktionieren könnte, sage ich mal, also kann, ja, könnte. Und
ich bin jetzt einfach einmal so geschert. Ja. Ich bin jetzt, muss nicht sagen, ich bin jetzt einfach mal so geschert und so einen Abend, was verdient man da?
Man kann man schon sagen, also so einen Abend, einen normalen Abend verdienst du um die 2000 Euro. Ich sage normaler Abend. Du hast einmal Abende, wo du einmal 5000 verdient, du hast einmal Abend, wo du bloß 500 Euro verdienst, ganz klar. Aber in Summe, du spielst halt 6 bis 8 Mal im Monat und dann kann man sich schon aussehen. Das ist meistens so, ja, so knapp fünfstellig. Und bin ja ganz ehrlich, also
schlecht gehen tut es dir nicht.
Nein, man muss schon sagen, nach Corona ist es ein bisschen anders, ist ein bisschen weniger wie vorher, das schon, weil einfach nicht mehr so viele Karten verkauft werden. Ich darf jetzt nicht schimpfen, weil mein neues Programm jetzt echt auch gut angelaufen ist und viele als neues Programm sehen wollen. Aber ich kenne auch schon Kollegen, die wo da schon auch ganz schön zum Zehren haben. Auch ich habe manchmal Abende, wo ich sage, naja, da hätte ich früher 200 Like gehabt, da hast du jetzt bloß nur 150. Aber es ist schon so, ich arbeite halt auch 8 bis 100 Stunden.
Und du bist ja auch wahnsinnig kreativ, wenn ich deinen Bixen-Willi anschaue, Merchandise, eine Dose mit Obstler drin und direkt dann auch gleich die, das hast du ja, du dir alles anfertigen lassen. Was ist für dich der bestgehendste Fanartikel, wo du sagst, ja, der war's?
Ja, der Bixen-Willi war schon ein guter Artikel. Aktuell habe ich ihn nicht im Programm, weil er aktuell nicht lieferbar ist. Das ist echt das ist total strange. Die Dosen sind zurzeit so schlecht lieferbar. Kosten einen Haufen Geld, die Dosen. Also das Teuerste an dem Bixen-Willi sind die Dosen.
Ah, den lässt du dir für dich eigens produzieren?
Ja, es ist ja so, diese Dose ist kein... Also, wir haben angefangen. Draufgekommen bin da, muss ich auch so ehrlich sagen, nicht ich, sondern ein Kumpel hat das bei sich ausprobiert. In der Metzgerei. So, wo du normalerweise ein Frühstücksfleisch hättest oder halt ein Presssack und hat in diese Dosen Schnaps halt da, ja, und ein Bieren dazu eben, also Willi, und hat das halt probiert und hat die öfter so unbedruckt einfach auf Geburtstag hergestellt. Ich so, was, so eine geile Idee. Aber das ist schon ein Artikel, wo es sehr gut geht. Was auch gut geht, sind so meine Flaschenöffner Sonnenbrillen zum Beispiel. Die haben einen Bügel am Flaschenöffner da. Oder mein eigener Schnupftabak geht zum Beispiel auch gut. Und was halt eigentlich der meiste Artikel ist die Warnweste der Feuerwehr Fackelberg.
Die geht.
Ja, die ersten Jahre, also hunderte weiß habe ich die da verkauft. Das war wirklich, also ich habe immer auf die Auftritte 10 Stück dabei gehabt und 3 auf Reserve. Und irgendwann gesagt, okay, brauchen wir einen Schuhplan, weil es reichert diese 13 nie. Und auch eine lustige Geschichte, ein Freund von mir hat den in seinem Auto drin und hat auf der B85, auf der doppelspurigen, ohne Standstreifen, mit seinem Oldtimer ist er gefahren und hat eine Panne gehabt und ist quasi am rechten Streifen zum Steg gekommen. Natürlich die Warnweste und so, Fackelbergwesten. So, dann kommt irgendwann Polizei und der Abschleppwald und die Polizei hat schon 5 Minuten umeinander da, die hat die Warnweste gehabt und irgendwann drehen sie sich mal um, was steht da oben? Feuerwehr Fackelberg, haben sie dann gelesen? Das war wirklich so. Und jetzt machen wir mal einen Alkoholtest.
Weil sie die...
Die haben die Warnwesten gelesen und die haben mal gewusst, was los ist und war 0-0 und das ist nicht gegangen, aber das hat er mal erzählt, weil ich das so lustig gefunden habe und gesagt, ja, also es ist mittlerweile schon eine Institution, diese Feuerwehr Fackelberg. Diese Warnweste ist ein ganz einfacher Artikel, aber den kann man sich einfach, das ist ein Unisex, jeder kann sich immer kaufen. Faschingszug, also heuer auch wieder Fasching, also immer zig Vereine, wo diese Feuerwehr Fackelberg machen im Fasching.
Wann war jetzt dann der Punkt da, wo du dir sagtest, ja, jetzt läuft's?
Ja, schon 2017, wenn ich mein zweites Programm angefangen habe. Es war so, 2016, jeder hat das erste Programm gesehen und gewusst, okay. Ich habe gewusst, mein zweites muss sich nochmal steigern. Es muss nochmal, es ist auch heute noch so. Ich sage das viele, es ist lustig, weil ich bin ja auch ein bisschen begleitet worden von anderen Kabarettisten. Jeder gibt da Tipps, ob das der Lauge ist, Hubermeier und ich, der Binser, lauter so Leute, wo mir halt einfach auch Tipps gegeben haben, wo ich auch sehr dankbar bin. Auch ich habe ja dann Künstler weitergebracht, die wo teilweise jetzt sogar größer sind wie ich, aber auf dem Weg habe ich gesagt, ich mache das oder schau da ein bisschen auf. Wenn man jetzt darüber nachdenkt, ich sage das eben, schaut, dass das zweite Programm besser wäre als das erste. Weil jeder hat natürlich eine Erwartungshaltung, du musst die toppen. Weil wenn du das zweite schlechter machst oder nur gleich gut, das schaust du dann noch als dritte, das wird jetzt nichts mehr sein. Und jetzt geht ihm dann halt die Idee aus. Und ich habe mein zweites wirklich, hat jeder gesagt, war krass, das zweite ist auch nochmal alles gesammelt.
Und 4 Programme hast du mittlerweile, es war jede seine Steigerung, mir gefällt es neu, ehrlicherweise wirklich am besten.
Ja, ist auch mein Best, muss ich sagen. Sagen die Leute, sagen meine Techniker, empfinde ich, meine Eltern haben es gesagt, es ist nämlich das geerdetste Programm, muss ich fast sagen. Also der Humor ist immer gleich bei mir. Es hat sich halt die Humorempfindung der Leute geändert, leider. Und ich habe wirklich so viele Alltagsgeschichten drin wie noch nie. Also es geht ums Haus bauen, aber auch um veganes Essen, um Kindserziehung. Und das ist schon krass. Also das kommt bei vielen Leuten.
Wie entsteht so ein Programm? Setzt man sich da, ich stelle mir das so vor, weißes Blatt, so und jetzt lege ich los.
Ich komme schon hier, okay? Ich habe zum Beispiel ein Stück in meinem ersten Programm, mein Liebeslied, das war ein brutaler Burner war und wo ich immer heute auch noch ab und zu spiele bei so Best-of, das ist einen Tag vor der Premiere entstanden. Da habe ich so einen Geistesblitz gehabt, da habe ich geguckt und habe das auf 2 Stunden hittrommelt, dann noch ein bisschen ausbessert, habe das dann noch gelernt und habe dann ein anderes Stück, wo mir nicht so gut gefallen hat, aus dem Programm geschmissen und habe das dafür gespielt. Das ist super gut angekommen. Und also ich habe schon immer wieder mal so Geistesblitze, das ist aber dann mal eine Nummer.
Aber so richtige Schreibblockade, so nach dem Motto, oh Gott, ich habe Premiere im September, jetzt ist es Juli und ich habe immer noch nichts Gescheites, gibt es nicht.
Ich habe jetzt schon für ein, also jetzt läuft mein Programm ein halbes Jahr und mein neues Programm kommt 2026.
Also das nächste.
Das nächste.
Du schreibst aktuell schon am nächsten.
Ich habe eigentlich die Hälfte vom neuen Programm schon fertig. Also ich habe eine Notiz in meinem Handy drin, Kabarettideen, Doppelpunkt, so heißt der Notizordner, da wischst du eine Minute lang so. Ja. Ist voll. Der ist knallvoll. Und ich bin halt so, da schreibe ich alles rein. Viele Sprachnachrichten mache ich mal, wo irgendein Kurzgag, dann mache ich mal ein Sprachmemo, beschreib's kurz. Und dann ist aber so, Material habe ich genügend. Aber dann musst du das irgendwie zusammenfassen. Und da hocke ich dann schon. Da hocke ich dann einfach im Büro oder auf die Nacht, da gerne mal dort. Wenn ich halt, dann muss ich mal Ruhe haben ein bisschen. Und dann, okay. Da hast du 3-4 Gags über dieses Thema. Was fällt dir dazu noch ein? Dann schreibst du halt. Und irgendwann entwickelt sich daraus eine Geschichte und so läuft es eigentlich.
Spielst du das dann abends deiner Frau hin und wieder vor? Ist die dann auch ein Fan oder sagt die, bitte lass den Muck jetzt zu Hause?
Lustigerweise, ich habe meine Frau an einem Kabarettabend von mir kennengelernt.
Ach, tatsächlich ein Fan?
Nein, eben nicht. Oh Gott, ihr Freundin, ihr beste Freundin war ein Fan von mir und wollte da hingehen und sie hat gesagt, ja, dann geht's allein mit.
Hat sie gefallen?
Ja, nicht alles. Sie ist jetzt nicht Fan von allen, weil sie hat einen sehr speziellen Humor. Also ihr Humor ist sehr laut und auch derb, das mag sie schon. Ihr gefällt auch der Muck und so weiter. Aber über manche Gags, wo die Leute total brüllen, da schaut sie mir an, finde sie lustig. Deswegen ist sie, was mein ganzes Kabarettprogramm angeht, eigentlich nicht die beste Kritikerin.
Und du kannst die auch nicht als Referenz hernehmen.
Nein, und das Lustige ist, jetzt musst du mal geben, also das hört sich jetzt so schlimm an, aber sie hat mein neues Programm noch nicht eine einzige Nummer gehört. Sie war noch nie in meinem Programm.
Was war bis dato deine Lieblingsnummer?
Ich habe jedes Programm so meine Lieblingsnummer.
Auf was können sich dann die Zuhörer jetzt, wenn sie dich besuchen, beim neuen Programm Berig am meisten freuen?
Also, was brutal ankommt, das, was du erkennst, ist das mit Gendern, das ist das mit veganen Essen, da wo ich einfach die Leute so krass ins Spiegel fällt. Auch die Kindsgeschichte, da wo ich von früher zu, wie es früher war und wie es heute ist, da schaust du die Leute und jeder nickt nur noch und bestätigt mir das.
Also, es ist der Wahnsinn. Ich habe das gehört, man kann sich nicht mehr halten. Es ist.
Und ich habe da ein Stück her ja immer mit einem Lidl auf in der ersten Hälfte.
Ja.
Immer. Auch in der zweiten, immer, zum Schluss ist immer ein Lidl. Und in der ersten Hälfte, in dem jetzigen Stickel, ist ein Kinderlieder-Medley, den wo ich auf kindisch und auf erwachsenerisch singe. Das sind lauter uralte Kinderlieder, wo jeder kennt. Die habe ich alle umgetextet, teilweise auch sehr schwarze Humor und habe alles eingebaut, von vegan über, dass der Opa eben durch den Wald läuft, kann ich ja schnell aussingen, backe, backe Kuchen, Veganerin hat gerufen, wer will veganen Kuchen backen, der muss haben 7 Sachen, Tofu und Salz, Soja, Erbsen, dann Knalz, Hafermilch und Kichererbsenmehl, gequollene Flohsamen, schauen Scheiße, macht den Kuchen, gilt, dann haust das in die Mülltonne rein. So, und ja, habe ich 12 oder 14, ich weiß gar nicht, Lieder, Hinterland, wo nur so sind. Bam, 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 bam. Und das natürlich, auch wieder bei der Premiere war die Reihenfolge ein bisschen anders und du merkst dann, welche am besten ankommen. Und natürlich die besten setzt dann zum Schluss, du fängst gemütlich an und dann brüllen sie bloß an und dann hörst du halt einfach auf mit so einem Kinderlied, Medley, und dann halt gehst du in Pause und die Leute merken sie natürlich. Also, ich kenne da einen, der hat das mal erforscht, was man sich an so Kabarettabend und Theaterabend merkt. Man merkt sich die Eröffnung, wie das angeht, vor allem wenn es brachiale Eröffnungen sind. Man merkt immer das letzte Stück vor der Pause und man merkt auf jeden Fall immer den Schluss. Und deswegen musst du da auch ein bisschen an Marken setzen. Deswegen mache ich immer ein Lied und ein paar so Texte, wo man sagt, das bleibt halt im Schädel. Mhm. Das dazwischen, das merkst du auch irgendwo, aber das vergisst du irgendwann.
Also über dein neues Programm mag ich noch nicht sprechen, aber es ist tatsächlich so, wenn ich an C-Fix, an dein zweites Programm zurückdenke, ich weiß, wie du mit dem Fass reingelaufen bist. Genau. Ich weiß am Schluss, bei Da bin ich daheim, das weiß ich, die Pause war sie nimmer.
Pause habe ich Leberkäsmädel gemacht.
Genau, das war das Leberkäsmädel. Auf jeden Fall, da hast du völlig recht. Was war bis dato dein schönstes Bühnenerlebnis?
Der, wo mir eigentlich am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist der letzte Kabarettabend vom ersten Programm, Fackelfotzen. Weil das war ja auch so, dass ich da auch verkündet habe, dass ich kündigt habe. Und meine Eltern so und meine Freunde haben schon gewusst, aber es waren ja allgemein auch viele Gönner und Helfer und Unterstützer da. Und die habe ich alle eingeladen. Da habe ich in Ringsburg gespielt im Wirtshaus. Und 208 Leute, bums voll, und dann habe ich das auch gesagt. Und dann kommt mein Vater, meine Eltern zum Schlussbüttel, alle auf Bühne. Alle Helfer, Techniker, alle, 25 Leute. Und dann nimmt mein Vater das Mikrofon. Mein Vater, der kann das. Der hat immer schon vor Leuten geredet, meine Eltern auch. Aber der muss sich da nicht hinstellen. Und ich so, hä? Und dann hat sich hingestellt, den Tränen auch, und hat sich so gefreut. Und da bin ich Zeit drüber nach, da stehst du mir fast ein wenig auf, weil der war da so stolz auf mich. Und das war so einer der Vater-Sohn-Momente, das, wo ich so genossen habe. Weil ich bin da umgestanden und mein Papa hat so geringt mit der Stimme, er ist so stolz, er freut sich, er weiß nicht, was Kind, er freut sich so auf das und dass ich das jetzt mache, dass ich das durchziehe. Du, wenn es einer kann, dann du und nur du und überhaupt. Und das war, ich bin da umgestanden und habe mir den Arm genommen. Das ist auch so, ich bin immer schon herzlich mit meinem Vater, aber wie es halt so ist, dass du herzt und in Arm, das ist am Weihnachten oder so, man gefreut. Ich bin auch froh, dass ich meine Eltern noch habe und gesund und fit mehr oder weniger. Das war so, da war nicht der Kabarettabend an sich als Schöne, sondern eigentlich dann dieser Abschluss, weil ich dann einfach nur mal gewusst habe, das tut halt, okay, ich mache es anscheinend schon richtig.
Dein letztes Programm war Byron Man. Wie oft hast du dieses Programm gespielt?
Leider nicht so oft, wie ihr wollt, aufgrund Corona.
Aber wie oft spielst du so ein Programm im Schnitt?
Ich sage mal so 250 Mal.
Habe ich mir gedacht, jetzt mal ganz ehrlich, Bobby, hängt einem das nicht irgendwann einmal zum Hintern raus?
Ja, es ist schon, also das erste Jahr ist noch absolut in Ordnung. Es schleift sich eben viel noch zu und sowas alles. Dann hast du immer wieder tolle Locations, wo du die Leute schon ein bisschen kennst. Du merkst halt dann zum Schluss schon, du bist in diesem Alltagstrott und irgendwann Nerven, das ist das falsche Wort, Nerven tut es mir nicht, aber du kannst halt auch nicht mehr so lachen drüber. Ich habe immer noch Freude an meine Programme an jedem Abend, auch bis zum Schluss, weil immer noch Sachen passieren, mit denen, wo du nicht rechnest, aber es ist schon, es ist dann teilweise schon auch leider ein bisschen Arbeit. Ich versuche es immer noch als Spaß zu deklarieren und das schaffe ich auch. Aber ich kenne Kollegen, wo auch öfters spielen, da wo das wirklich, die gehen mit der Pappen auf Bühne, der vorne geht auf, dann grinsen sie sich an, lachen und feiern, die gehen runter, Headset runter, total genervt, steigen ins Auto von haben. Das war bei mir noch nie, das wird nie passieren.
Und das vermittelst du auch nicht?
Nein, aber es ist schon so, irgendwann, ich habe mich dann so auf das neue Programm gefreut, weil bei mir war das Problem, ich spiele ein Programm immer 2 bis 3 Jahre. Das ist so eine normale Zeit. Und Spider-Man habe ich 4 Jahre gespielt, weil mir die Zeit während Corona anfangen müssen. Und ich habe auch gesagt, ja, aber machst du das dann die Kürze? Nein, der Aufwand, das Programm zu schreiben und auch der technische Aufwand mit LED-Wand damals, das haben wir ja jetzt wieder nicht mehr beim 4. Programm, aber der war halt so immens. Und das hat auch sehr Geld gekostet und der Zeit und der Arbeit. Und dann sagst du halt schon, ja, wenn du das nicht spielst, dann hast du es 100 Mal gespielt und deswegen haben wir es nicht runtergehängt. Aber trotzdem war der Zeitfaktor schon da. Du hast es einfach dann schon 4 Jahre drin gehabt. Vorteil waren denen 4 Jahre. Ich habe 4 Jahre anstatt 2,5 Jahre Zeit gehabt, ein neues Programm zu schreiben. Also, und deswegen ist das 4. jetzt auch mit das Beste. Das muss ich sagen. Du hast noch mehr Schleifer können, noch mehr basteln können. Und das Lustige ist, muss ich noch schnell erzählen, dass ich mache ja immer, also meine Frau ist ja nicht die Kritikerin, sondern meine Freund und meine Techniker und sowas. Wir treffen sie dann zu einer Vorpremiere in der Veranstaltungshalle, wo mein Zeichner gelagert ist. Und dann haben da 30 Leute, wo ich alle sehr gut kenne. Die hocken auf dem Biertisch, jeder einen Block und einen Stift in der Hand, ist wirklich so. Und ich stehe auf einer nackten Bühne und spiele ohne Verkleidung und alles diese Nummern, wie ich mir vorstelle, dass das Programm wird. Und das war bis jetzt immer so, dass ein Drittel nicht ins Programm kommt.
Ach, die sind so ehrlich und sind dann so kritikfähig und sagen.
Die hocken dann da, da lacht er keiner. Das ist Arbeit. Du bist da total unsicher, du kannst die Nummern teilweise gar nicht richtig auswendig, weil du magst es dann gar nicht hundertprozentig auswendig lernen, weil du bist dann nicht sicher, ob es drin bleibt. Dann hast du einen Haufen Zeug gelernt und dann ist der Scheiß nicht mehr. Und zum Beispiel zum Bergprogramm habe ich eine Nummer gehabt, da wollte ich einen Lyriker spielen, der wo immer die Wörter falsch ausspricht. Ich habe die Nummer gefeiert, ich habe da 3-4 Wochen an diese Nummer geschrieben und spiele das und die schauen mir alle an, dann sagen sie, also das ist ja wohl die schlechteste Nummer, was du bis jetzt gemacht hast. Weil ich sage ja immer, seid ehrlich, weil es hilft mir nichts, wenn ich sage, ja, war gut, war, passt. Wenn es nicht passt, ihr müsst es ehrlich sagen. Und dann sind natürlich schon verschiedene Meinungen. Der eine feiert die Nummer total, der andere, nein, die hat mir jetzt gar nicht gefallen. Irgendwo findest du dann einen Mittelweg. Aber diese krassen also Kritiken, was du dann kriegst, was da steht, okay, jetzt haben wir 4 Wochen Arbeit gemacht. Und, wow. Dann hat, und ich habe teilweise schon Lieblingsnummern gehabt zu der Zeit und dann fallen halt die komplett raus.
Gibt es Witze, die du so jetzt nicht mehr machen würdest, wenn du jetzt an deine vorherigen Programme zurückdenkst, wo du sagst, boah, weil Humor verändert sich ja.
Ja, ich habe ja vorher gesagt, also ich habe immer noch den gleichen Humor wie früher. Meine Programme haben ja grundsätzlich ähnlich, aber ich habe ein Little zum Beispiel im ersten Programm gehabt, das darf ich jetzt nicht mehr singen. Das Little Kirsten, ohne Hirn bist wie ein Geweih.
Aha.
Das ist auch damals nicht super gut gekommen, aber es war halt mein Humor. Das darf ich grundsätzlich vielleicht ähnlich singen, aber nicht mehr mit diesem Statement, ohne Hirn bist wie ein Geweih. Oh mein, ohne Hirn bist wie ein Geweih. Oh mein, jetzt hier. So, das war der Bierzeitkracher, ja. Stadtbierfestzeit, sowas, alles geht das. Jetzt ist es halt schon so, da geht es jetzt gar nicht ums Thema Gleichberechtigung oder so, das, wo man schon auch wichtig ist, aber halt im normalen Rahmen, nicht so, wie es jetzt teilweise gesponnen wird, sondern dass ich sage, das muss jetzt nicht sein. Ich meine, dass das ein Klamauk ist, haben die Leute schon kapiert. Aber alles, was jetzt so richtig dumm ist und primitiv und auch unterste Gürtellinie ist, packe ich alles in Muck rein, weil der Kunstfigur Muck Brandlober wird das verziehen.
Musstest du lernen, mit Kritik umzugehen oder hast du das schon immer gut weggesteckt?
Ja. Also ich darf jetzt irgendwie sagen, ich habe es immer gerade weggesteckt, weil natürlich, wenn du was machst, dann bist du total davon überzeugt und dann kommt halt das nicht so und denkst dir, hä? Wieso? Und schlimm ist halt dann, wenn du Kritik an die Uni lässt, die wo aber nicht annähernd der Mehrheit umkehren. Und das ist ja auch in der heutigen Zeit das Problem, dass ein paar wenige mit ihrer Meinung so viel bewegen wollen oder auch können und die dadurch eigentlich durcheinander bringen. Das beste Beispiel ist, ich habe einen 200er Saal und dann stehe zwei Leute auf in der Pause und gehe, weil sie sagen, das ist der absolute Dreck, was ich da bringe und das ist auch nicht lustig. So, dann schreiben zwei Kommentare in das Video ein, das sind genau die zwei. Wenn ich da jetzt ein Abschlussvideo mache und poste, dann schreiben die zwei, das war der schlimmste Kabarettabend, was wir je erlebt haben. Wir sowas lustig finden, dieses primitive bayerische Kabarett. So, da denkst du ja schon, okay, wenn die das jetzt alle lesen, die denken sehr, ja. Aber dass 198 Leute das gefeiert haben. Und da kann ich, das habe ich früher nicht so gut kennen, da haben wir das ein bisschen zu Herzen genommen. Mittlerweile geht mir das so am Arsch vorbei, weil ich kriege es ja mit, wie die Stimmung ist. Und ich kenne aber viele Kollegen, die werden einen Kommentar lesen, der wenn was annähernd neutral, negativ behauptet ist, dann, boah, dann haben die schon geistig, also fallen schon voll ab.
Wenn sich jemand jetzt mal das Programm selbst anschauen möchte und das neue Programm erleben möchte, wie bekommt er Tickets?
Also Tickets grundsätzlich natürlich auf meiner Homepage, poppe-kabarett.de. Die meisten Tickets gibt es auch auf K-Ticket oder auf so diese typischen halt Ticket-Center online und so weiter. Und einfach auf meine Homepage schauen, weil es ist oft so, weil ich sehr viel mit Vereinen zusammenarbeite, dass es gibt immer noch Vereine, die halt gerne auch Handkarten haben wollen und die im Ort verkaufen wollen. Auf meiner Homepage steht immer zu jeder Veranstaltung drin, wo es für diese Veranstaltung Tickets gibt.
Was wäre dein größter Traum?
Tatsächlich möchtet ihr mal mit einem Fernreisemobil einmal so richtig, so mal ein Jahr, einmal durch die Welt fahren. Family, meine Frau, mein Kind dabei. Und es war immer schon, ich habe ja schon mal einen Camper mir selber ausgebaut. Das war ja so ein 0815 Camper, eigentlich zum Gleitschirmfliegen. Aber das Gleitschirmfliegen hat sich ja dann erledigt. Das war ja dann mein dritter Fastunfall, Fasttod. Es ist ja so, ich bin immer schon einer gewesen, ich mache einfach. Ich bin viel beim Bergsteigen, wenn es einfach ist, Gleitschirmfliegern begegnet. Und dann war das irgendwann schon so, also 2013, 2014, rum, so, hey, war eigentlich schon irgendwie cool, ne? Also sowas. Und dann haben wir das immer mal vorgestellt, dass das recht kompliziert ist, das zum Lernen. Und, also ich möchte das überhaupt nicht schmälern, das ist natürlich schon, man muss das schon gescheit lernen, um Gottes Willen. Aber ich habe mich dann einfach an der Flugschule gemeldet und habe dann einen Gleitschirmschein gemacht. Ich sage einmal, ich habe es gut kennen, perfekt nicht. Da war einfach eine Ziehung, das ist wie mit dem Autofahren. Und in Österreich, da war ich ja am Berg rum und habe mir eine Tageskarte für den Lift gekauft, weil ich mir gedacht habe, heute wäre es von der Thermik her nicht gut, da machst du halt zwei, drei Flüge. Und dann fliege ich das erste Mal, ich war schon eineinhalb Stunden in der Luft. Brutal gut gegangen, immer wieder Thermik erwischt und es war anstrengend. So, dann bin ich gelandet, zweite geflogen. Wieder über eine Stunde in der Luft, das geht so gut, krass, eigentlich zweieinhalb Stunden in der Luft, das ist richtig Arbeit mit den Händen und alles, du hängst da in die Seile drin, wenn du da richtig Thermiken hast, dass du die, das zirkt ja auch richtig an. Und dann wollte ich eigentlich nicht mehr fliegen und habe schon ein paar Zeit gemacht. Aber ich habe eine Tageskarte, kannst schon einmal fliegen. Ich habe aber dann schon gemerkt, da war es dann so drei Nachmittag, ruppig. Weil es ist halt so, es war ein ganz warmer Tag und es war mitten im Juli und ab die Grundschüler von Gleitschirm, die fliegen alle bis Vormittag. Weil ab Mittag geht es so, die Sonne knallt und dann hast du Aufwinde und dann Steigraten von 3, 4, 5 Meter pro Sekunde und dann reißt du schon auf. Und das musst du dann schon ein bisschen kennen. Und ich bin dann aufgefahren und mein Fluglehrer hat eigentlich damals immer gesagt, wenn ihr euch nicht sicher seid, packt den Schirm wieder ein und fahrt mit dem Lift überhaupt. Und ich war da ein bisschen deppert halt. So, ja, das geht schon. Habe aber schon gemerkt, dass ganz viel wieder eingepackt haben oder Startversuche abgebrochen haben. Und ich habe gesagt, ja, wenn du mal raus bist, wenn du in der Luft bist, dann beidelst du halt ein bisschen durch, dann hast du mal ein paar Klapperer. Das bin ich ja mittlerweile dann schon gewohnt gewesen, aber da bin ich halt auch einer, das ja mit 80 am Bergabiradeln und Bergsteigen. Einfach mal, wird schon passen. Ja. Und dann bin ich in der Luft und habe in der Luft gemerkt, oh leck, geht einmal richtig ab. Ich sage mal, so ein richtiger Profi-Paragleiter, für den ist das das Hexte. Und so als gut Auto fahren, aber am Hockenheim Ring fast halt auch nicht. So, und ich fliege zum Landeplatz und bin auch schon gemerkt, oh, da fliegst du das bloß noch runter, nicht mehr lange umeinander durch, bist da schon zweimal lang geflogen. Flieg zum Landeplatz und hab dann noch gemerkt, Talwinde, so Querwinde, Vollgas, ich so, oh, wow, das wird kritisch. Und dann drei so ein und du musst in eine, also wie ein U anfliegen, du fliegst mit dem Wind an, dann quer und dann gegen den Wind, weil du musst dir vorstellen, du hast eine gewisse Geschwindigkeit und wenn der Wind pfeift, musst du gegen den Wind, weil sonst, wenn du mit dem Wind fliegst, landest du mit 50 km/h, das läufst du ja nicht. Also du fliegst ungefähr 20, 25 km/h, der Wind auf 50, dann landest du ungefähr mit 20, 25, das ist ein Sprint. Und ja, dann lande ich, fliege in die letzte Kurve, ich merke schon einen Seitenwind, oh, leck, mich schaukelt es voll weg. Und die Bäume neben dem Landeplatz sind immer näher gekommen. Und ich, oh. Und ich habe aber gelernt gehabt, okay, wenn es dann Baum, wenn es nicht geht, und der Baum kommt frontal rein. Nicht Streifer, Streifer ist scheiße, frontal rein, tust du vielleicht auch weh, der Schirm verwickelt sich, du bleibst im Baumhänger, Bärbauch kommt, Feuerwehr, Rette und man hast da ein bisschen Aua, vielleicht brichst du was, stauchst du was, schiffst du was auf, aber mein, der Schirm ist sie, aber du überlebst das. Und ich peile den einen Baum noch an und habe schon mehr die Division nicht gescheit. Ne? Und haben dann leider gestriffen, das war das Problem. Der Schirm ist leicht eingeklappt und ich bin halt dann aus 10, 12 Meter ohne Schirm, wumm, einfach runtergefallen. Ich habe Gott sei Dank einen sehr guten Sitzsack gehabt, also einen Airbag-Sack, der bläst sich unter dem Fliegen mit Luft auf. Das sind dann lauter so Airbag-Polster und ich bin auf den drauf und die haben auch irgendwo mein Leben gerettet. Aber trotzdem bin ich da gelegen, habe Rückenschmerzen gehabt, habe gewusst, irgendwas am Kreuz haben wir gebrochen. Füße habe ich noch gespürt. Ausgeschreckt, das sind dann Leute, die am Landeplatz waren, gleich hergelaufen. Ich weiß auch das alles noch. Hubschrauber gekommen in Österreich, mit Hubschrauber in Klinik. Ich habe brutales Meißel gehabt. Also ich hätte eigentlich Querschnittsgelähmt sein können. Hätte auch sterben können, ist ganz klar. Glück im Unglück. Und da war es aber dann so, dass meine Frau dann gesagt hat, jetzt pass mal, wir wollen ein Haus bauen, wir wollen Kinder. Und dann habe ich gesagt, nein, okay, hast recht. Ich habe den Schirm. Der Schirm war sogar noch gut, es haben noch ein paar Seile erwischt. Der Zickzack war im Arsch. Ich habe das meiner Flugschule gebracht, gesagt, Thema beendet. Ich habe zwar insgeheim immer wieder mal noch geliebt, gesagt, okay, ich mache mal wieder ein paar Mal so Abgleite, einfach nur als Abschluss, aber habe ich nicht mehr gemacht. Und jetzt habe ich drei so Sachen erlebt, einmal Autounfall mit mehrfachem Überschlag, dann einmal das mit dem Bergsteigen und das mit dem Gleitschirmfliegen. Und ich habe, glaube ich, meine Schutzengel ziemlich aufgebraucht und deswegen... Ich bin froh, dass mir nicht mehr passiert ist und ich habe immer noch ganz, also Probleme habe ich nicht, aber ich habe eine Stelle, Handflächen groß, die ist taub am Rücken, da haben die Nervenbahnen abgerissen und das merke ich, wenn die Temperatur schwanken, das kribbelt mir, wenn es was einschlaft oder so. Also ich bin froh, dass nicht mehr passiert ist, aber das war ein bisschen ein Augenöffner, auch für mich, jetzt muss ich mal ein bisschen Ruhe einkehren.
Glück braucht man im Leben.
Ja, ich habe viel Glück gehabt und es soll ja auch noch weiter glücklich werden. Deswegen muss ich nicht noch mehr Schutzengel verbrauchen, was das betrifft. nicht.
Du bist ja wirklich ein sehr bescheidener Mensch. Jeder andere Kabarettist hätte gesagt, Mensch, das Olympiastadion einmal zu füllen. Du bist zufrieden, so wie es gerade ist.
Ja, ich brauche auch nicht, ich kenne Künstler, die mir sagen, ja, jetzt nochmal mehr und das damit zu ändern und da, dass man da noch mehr Profit macht.
Ich meine, du hast deine eigene Sendung jetzt, Weißblau TV, auf Niederbayern TV, aber so Fernsehen druckt es dich auch nicht so, du machst so dein Ding, habe ich das Gefühl.
Ja, ich bin ein bisschen eigen, muss ich schon sagen. Ich bin, Gott sei Dank, allein auf der Bühne. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich mit einem anderen dauerhaft auf der Bühne stehen würde, das dauert 2-3 Jahre gut gehen, dann darf man sich komplett zerfetzen. Weil einfach trotzdem jeder ein bisschen andere Richtung einschlagen möchte und vielleicht einen anderen Humor gemacht. Und ja, und deswegen nur auf der Bühne, und da bin ich schon bescheiden, ich mache mein Ding. Das ist meine Sendung. Weil wenn ich dann wieder einen Redakteur habe, der sagt, du musst das und das und das machen, dann klang es mir halt schon. Ich mag mein, wer das nicht schön findet, der braucht nicht einschalten, nicht zuhören, nicht kommen. Und wer es schön findet, das ist dann wirklich zu 100% ich. Und das ist mir schon was wert. Aber so ein bisschen Olympiastadion, das braucht es nicht. Mich freut es, wenn ich erzählt habe, mit 500 Leuten aufwärts, das ist für mich absolute Bestätigung. Und das passt da. Also ich brauche nicht nur größer, nur mehr, das muss nicht sein.
Nennen wir es bodenständig. Bin jetzt gespannt auch, wie du bei meiner letzten Frage an dich reagierst, wie bodenständig, dass du da bleibst. 3 Personen, mit denen du Kaffee trinken gehen könntest. Sprache egal, tot oder lebendig egal. Welche 3 würdest du dir wählen?
Zum einen war das mein Opa, mütterlicherseits. Muss ich kurz erklären, warum. Also der ist 2006 verstorben, ich war 27 Jahre alt und ich habe einen sehr guten Draht gehabt und als Kind war man nie so der Liebling, weil der hat immer erst mit so erwachsenen Alter, jugendlichen Alter mit mir was anfangen können und dementsprechend habe ich ihn auch oft besucht und der Tag, wo er gestorben ist, war sehr einschneidend, weil ich habe oft besucht, der war nicht mehr, körperlich nicht mehr so gut, aber fit vom Kopf her und dann hat er mal vom Krieg erzählt, wie er da fast gestorben war und mit anderen Leuten gegenseitig, sind Patronen bloß um den Schädel geflogen und dass er da überlebt hat und alles. Und wir, das heißt sogar ganz viele glückliche Zufälle, viele von seinen Freunden oder wie auch immer, haben ihm gefallen. Und das war sehr einschneidend. Das hat ihm alles erzählt. Und ich komme heim vor der Spätschicht und sagte Mama, der Opa hat so viel komisches Zeug erzählt. Und das hat es gar nicht gewusst. Und alles, ja, okay. Und dann bin ich in die Spätschicht gefahren, komme vor der Spätschicht heim. Und in der Nacht weckt mich meine Mutter auf, der Opa ist halt gestorben. Boah. Und das war halt einfach so krass, weil der hat mir das nie erzählt vom Krieg und seine Tochter, die einzige Tochter, die er hat, also das einzige Kind, also meine Mom, hat das auch nicht gewusst, als hätte er das nochmal loswerden wollen. Und ich möchte mit ihm dann nochmal einen Kaffee trinken, weil ich jetzt da eine ganz andere Sicht auf diese Dinge habe. Auch weil ich Stammbaum mache und Ahnenforschung mache seit vielen Jahren. Ich habe einen Stammbaum mit über 1400 Personen und da habe ich jahrelang mich reingefuchst, jetzt während Corona auch. Ich habe Verwandtschaft in Amerika, also habe ich es rausgefunden. Meine Oma, das habe ich da überrascht. Meine Oma hat ja noch gelebt bis letztes Jahr. Und die waren total perplex. Und da haben wir uns reingefuchst und viel rausgefunden. Und von meiner Opa-Seite, da fällt einiges. Und jetzt auch dieses Wissen, wo man da an dem letzten Tag erzählt hat, das ist ein bisschen, das war schon für mich brutal, das zum Hören.
Und es ist ja immer so, dass man mit den Omas und Opas zu wenig Zeit verbringt, weil man eben noch zu jung ist. Und darum der Tipp, denke ich, an alle da draußen, die noch einen Oma und eine Opa haben, geht's hin, weil irgendwann ist die Zeit vorbei.
Ja, vor allem, also was ich mir, das hat mit Oma, Opa in dem Sinne nichts zu tun, aber du weißt nie, was passiert. Es kann so schnell gehen. Und deswegen genießt immer die Zeit mit allen Lieben. Und was auch wichtig ist, das, ich weiß nicht, wie ich das einmal gesagt habe, aber das finde ich einen tollen Spruch, weil geht's nicht im Streit auseinander. Ich habe freies öfter mit meiner Mom gestritten und mit dem Pap oft diskutiert. Oma, Opa nicht gestritten, das geht nicht. Aber das ist der letzte Moment am Ende, wo man sich nochmal sieht oder wo man nochmal redet. Und wenn man da am Ende im Streit, das wird dein Leben lang hängen bleiben. Und deswegen genießt es Oma, Opa. Ja, aber wie gesagt, das war meine erste Person. Zweite Person war der Stephen Hawking.
Oh!
Ja, den Grund, also was viele nicht wissen, ich bin total, also Astronomie, Weltraum, das ist voll mein Ding, also schaue, ich verschlinge alles und wenn da Sonden irgendwo fliegen und ich habe da so eingefuchst, die ganze Erdgeschichte, also ich bin sehr belesen, Wikipedia, das ist so, jeden Tag schaue ich Wikipedia, zufällige Artikel und wenn da so Werbemillionärfragen kommen, so bei 500.000, sind oft so ganz hoch dotiert, dann lese ich die Antwort gar nicht, weiß ich schon. Ne? Und das ist halt, ja, und der Stephen Hawking hat ganz viele Sachen durch das, dass er so beeinträchtigt war, aber im Kopf so dermaßen gescheit. Und mit dem, einen Kaffee in dem Sinn trinken, aber mit dem halt reden. Ich hätte ein paar Fragen an ihm und mehr da auch wissen, was er da sagen darf, wenn der mal Sprachsprecher darf, von da gehen wir jetzt mal aus. Also da hätte ich einiges zum Fragen. Und,
ja. Stephen Hawking im Bayerisch. Wer wäre die Dritte?
Die Dritte ist eigentlich, also es würde mir wünschen, eine Person, die jetzt noch lebt, dann das ein bisschen in die Zukunft schauen. Meine Tochter, die ist jetzt 3, die wird doch ein bisschen Spätvater geworden jetzt mit Anfang 40 und wir wollen zwar noch ein zweites Kind auch, ist jetzt nur in Planung, aber ich hoffe halt sehr, dass ich schon alt wäre. Man weiß es ja nie. Ich bin voll unterwegs, voll mit dem Auto, da kann so viel passieren. Ja,
gut,
ich
45.
Ja, es kann so schnell gehen. Und ich kriege es oft mit, ich habe schon viel Unfälle erlebt oder was aktuell echt auch brutal ist im Umfeld, wie viele Leute das Krebs haben. Und ab 40 musst du einfach leider, mit 30, das ist am Arsch vorbei, mit 20 sowieso, Party, Halligalli, da denkt da keiner, es gibt es alle, wo Krebs haben, aber so ab 40 geht es halt los, dass der Körper schon statisch ein bisschen umstellt und du musst die ersten Vorsorgeuntersuchungen machen. Also ich habe keine Angst oder so, aber ich kriege es halt oft mit und die Gefahr besteht halt, wenn man viel mit dem Auto unterwegs ist, weil halt viel auf der Straße passiert und ja, dass ich vielleicht einmal nicht mehr bin, und dann möchte ich eigentlich so in 40, 50 Jahren, wenn ich vielleicht nicht mehr da war, mit meiner Tochter mal einmal einen Kaffee trinken und sie fragen, ob ich ein guter Papa war, ob es passt und ja. Weil ich glaube, bin ich schon. Geht davon aus, ich nehme sie überall mit hin und alles und nutze jede freie Minuten. Aber das war so. Ich hoffe, dass ich sehr alt werde und dass ich noch Opa da lebe, aber ja.
Wir wünschen es dir in jedem Fall von ganzem Herzen. Wir wünschen dir auch, dass du noch viele unzählige Kabarettprogramme schreibst, mit denen du uns unterhalten kannst.
Hab ich vor.
Heute hast du uns sehr gut unterhalten, lieber Bobby. Schön, dass du da warst, heute bei Geschichten, die das Leben schreibt.
Ich sage auch danke, vor allem für die tollen Fragen, wie das jetzt auch mit den 3 Personen oder so. Das sind, da kann man auch mal ein bisschen Einblicke in mich hören und sehen, die wo man vielleicht nicht so erwartet.
Danke für die Blumen an dieser Stelle. Ich bin halt von Grund auf neugierig. Vielen Dank, dass du da warst. Und wir, liebe Zuhörer, hören uns bald wieder bei einer neuen Geschichte, die das Leben schreibt.
Bitte.
Das war Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Meyer. Weitere Infos findest du auf www.harrymeyer.de.